Einen wunderschönen guten Abend hier, herzlich willkommen in den Studios in Hamburg, in den Microsoft TV Studios, zum Tech Talk zum Thema Windows 7. Neben mir mein Kollege, der den ersten Teil übernehmen wird.
Ja, ich bin Peter Kirchner, ich bin Programmmanager für Softwarehersteller bei Microsoft und kümmere mich sozusagen speziell bei Standard-Softwareherstellern für die technischen Informationen, die sie brauchen. Mein Kollege.
Ja, ich bin Oliver Scheer, Developer Evangelist bei Microsoft, auch zum Thema Windows 7. Und damit wir genau wissen, was uns jetzt erwartet, haben wir das Ganze mal kurz und knackig zusammengefasst. Das ist die Agenda bzw. die Beschreibung des Tech Talks. Soll ich einfach nochmal in Erinnerung rufen, was heute Inhalt sein wird. Und zwar möchten wir uns mit Kompatibilitätsfeatures und Ähnlichem und Migrationswegen zu Windows 7 befassen. Im ersten Teil, das macht mein Kollege. Und im zweiten Teil stelle ich Ihnen dann einige Neuerungen vor von den neuen Windows 7 APIs. Einige, es geht gar nicht alle, und deswegen habe ich nur einige genommen. Und bevor wir loslegen, vielleicht eine kleine Zeitreise, eine kleine Umfrage hier auch im Publikum. Wer von Ihnen hat dieses Windows schon mal benutzt?
Oho.
Verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, aber Sie sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, glaube ich. Aber gut, mein erstes Windows war 2.1, ich bin stolz drauf. Deins war?
Das, was gleich kommt.
XP, oder?
Na.
Gut. Windows 3 hatte immer noch keine Startleiste, das ist sehr interessant. Also es hatte Symbole auf dem Desktop und dem Program Manager. Heißt jetzt nicht mehr so der Program Manager, jetzt heißt der Windows Explorer und Program Manager bist du jetzt, ne?
Es gab auch noch den File Manager, nicht vergessen.
File Manager,
ja,
okay.
Das war ein richtig gutes Tool.
Lass es jetzt so stehen. Windows 95 führte dann die Startleiste ein, führte auch den Begriff ein, drücken Sie Starten zum Beenden. Das kennt jeder. Dann gab es diese bunte Oberfläche Windows XP, ein bis heute sehr, sehr weit verbreitetes Betriebssystem. Und dann kam der bahnbrechende Nachfolger Windows Vista. Und ja, damals da zum ersten Mal kein Start mehr auf dem Knopf. Und ja, das ist so eine kleine Einführung, damit wir wissen, wo wir stehen und wo wir jetzt ansetzen bei Windows 7. Kleine Umfrage noch, wer von Ihnen benutzt denn eigentlich schon Windows 7? Ich wette, wir haben einige so ein paar geheime Infos noch für Sie, die Sie noch nicht kennen. Wer von Ihnen benutzt denn Windows Vista? Okay. Wer von Ihnen benutzt denn XP? 2000? ME? NT4?
3.0?
2.1? Haben wir Mac-User hier unter uns? Security, bitte sofort zweite Etage. Danke. Okay, gut. Dann legen wir mal los mit diesem neuen Betriebssystem Windows 7, das jetzt in exakt einem Tag und ein paar Stunden zu Harry Potter-ähnlichen Szenarien in Softwareläden führen wird. Ab 0 Uhr darf jeder Elektrikhandel das verkaufen und wir rechnen mit unglaublichen Szenen, so nachts vor geschlossenen Mediamärkten.
Ja, lange Schlangen.
Lange Schlangen und ähnliches. Und du sagst jetzt auch warum, ne?
Genau. Dank dir. Also im ersten Teil, Oliver hat es angesprochen, werden wir uns über Applikationskompatibilität unterhalten. Ich denke, jeder von Ihnen hat bestimmt auch noch Software, die er schon mal vor Windows 7 entwickelt hat und die soll dann wahrscheinlich auch auf Windows 7 lauffähig sein. Und wir haben es ja gerade gesehen, es sind noch ein paar Leute auch auf Windows XP unterwegs, so eine kleine Mehrheit hier und die wollen wir natürlich auf Vista und auf Windows 7 sozusagen diesen Migrationspfad natürlich auch bringen. Hier schauen wir uns an, was sind so die Hauptkompatibilitätsprobleme gewesen oder könnten es nun auch sein. Und damit auch natürlich ein paar Themen, weil wir wissen, dass viele Softwarehersteller noch auf Windows XP sind und auch Vista zum Teil auch ausgelassen haben, nochmal solche Themen wie Benutzerkontensteuerung, was mit Vista eingeführt wurde oder auch der Internet Explorer Protected Mode. Ebenfalls mit Vista eingeführt. Das ist übrigens ganz stark im Zusammenhang dann die Technologie Mandatory Integrity Control. Wenn Ihnen das jetzt noch nicht sagt, macht das überhaupt nichts, das werden wir alles nachher behandeln. Dann zum Abschluss wirklich neue Windows 7 Themen, die auch erst mit Windows 7 reingekommen sind. Neue Behandlung der Hintergrunddienste und auch Themen wie High DPI. Ist ein neuer Trend. Es gibt immer mehr Monitore mit extrem hohen Auflösungen zu kaufen und das zu verdammt günstigen Preisen. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass immer mehr Benutzer auch solche Monitore haben. Und wir als Softwarehersteller müssen uns natürlich auch darauf einstellen. Gehen wir direkt in die Top-Kompatibilitätsprobleme rein. Ob Sie es nun glauben oder nicht, Die Versionsprüfung an sich ist eins der Hauptblocker oder einer der Hauptblocker gewesen, warum Anwendungen nicht unter Windows Vista ausführbar waren. Ungefähr 3/4 aller Anwendungen haben sich hier selbst das Leben schwer gemacht, indem sie einfach ganz hart auf Gleichheit einer bestimmten Betriebsversion geprüft haben. Also zum Beispiel 5.1 für XP. Und haben sich damit so praktisch bei der Installation oder bei der Ausführung dann blockiert und dem Nutzer einfach mal gesagt, ja, hier geht's nicht weiter. Und nur 1/4 dieser Anwendungen hätten wirklich Kompatibilitätsprobleme gehabt. Aus diesem Grund würden wir hier gerne so die Empfehlung mitgeben, ja nicht bitte nicht auf Gleichheit prüfen einer Version. Wenigstens noch zukünftige Versionen zulassen, ist eigentlich ganz einfach, aus dem Gleichheitszeichen größer Gleichzeichen machen oder sowas in der Art und so zukünftige Betriebssystemversionen noch, trotzdem noch erlauben. Der beste Weg allerdings wäre, komplett auf Versionsprüfung zu verzichten und nur noch auf Features zu überprüfen, die wir haben oder die wir benötigen. Und wie wir das gleich machen könnten, zeige ich auch gleich nochmal in einem Beispiel. Aber grundlegend sieht es dann so aus, dass man schaut, ist eine bestimmte DLL vorhanden, ist ein bestimmtes Feature im System vorhanden, ist eine bestimmte COM-Klasse vorhanden mit einer bestimmten Version, die ich vielleicht brauche oder eine bestimmte Methode bei der API, die ich unbedingt verwenden möchte. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Windows 7 intern 6.1 genannt haben, weil wir einfach die Hoffnung haben, dass viele Anwendungen nur auf die Hauptversionsnummer prüfen und nicht noch auf die Unterversionsnummer und das deswegen noch die Ausführung zulassen. Wenn wir schauen, ob wir damit viele Anwendungen praktisch noch mitschleifen können, es wäre sehr wünschenswert. Und damit gehen wir auch gleich in die erste Demo hinein und schauen uns das einmal an. Wer von Ihnen entwickelt denn unter .NET? Okay, das war mir klar. Sehr viele. Wer entwickelt denn noch nativ C++? Schon mal ein paar weniger. Gut, dann werden wir in die Demo wieder mal reingehen für die Managed-Umgebung. Und schauen uns einfach mal an, wie so eine typische Codezeile aussieht, die eigentlich so dem normalen Anwender das Leben schwer gemacht hat, weil die Software da nicht lief. Man sieht dann hier, ja, wir prüfen ganz fest, ist es die Version 5.1, ist es nicht, sagen wir dem User, ja, hier geht's nicht weiter. Schade auch. Vielleicht wäre die Anwendung trotzdem lauffähig gewesen. Wie könnte man es besser machen? Ja, ich habe es eben schon mal angesprochen. Man tauscht dieses Ungleich einfach mal gegen so ein Größer aus und prüft einfach mal nach, ob das vielleicht die Version ist oder zukünftige Version und lässt dann einfach mal zukünftige Versionen hier zu. So einfach könnte es gehen, um schon mal dem Nutzer ein besseres Erlebnis hier praktisch zu verschaffen, ja, die Anwendung trotzdem noch zu nutzen. Weil häufig genug ist es ja so, ja, die Anwendung funktioniert vielleicht in bestimmten Bereichen nicht, aber die Hauptfunktionalität könnte man vielleicht noch nutzen. Und der Nutzer möchte vielleicht noch das Dokument an sich, die er erstellt hat, öffnen, bearbeiten. Und wir überlassen es ihm dann zu entscheiden, kann er die Anwendung nutzen oder nicht. Und zwar mit reduzierter Funktionalität. Wie könnte man featurebasiert vorgehen? Featurebasiert könnte das schon zum Beispiel so aussehen. Wir haben in Windows 7 eine neue Methode für Timer, wo wir zum Beispiel stromsparend bestimmte Ereignisse zusammenlegen können. Das ist dann zum Beispiel implementiert in Set Waitable Timer X, die erst ab Windows 7 zur Verfügung steht. Also eine schicke Funktion, die wir auch als Hersteller dann nutzen wollen. Und wenn es jetzt so nach dem schlechten Paradigma gehen würde, würden wir sagen, ja, wenn es jetzt nicht die Version 6.1 ist, dann erlauben wir einfach nicht die Ausführung der Anwendung. Machen wir aber nicht. Stattdessen prüfen wir einfach mal, haben wir hier einen Try-Catch-Block und wenn diese Methode nicht existiert, dann wird hier eine Entry-Point-Not-Found-Exception zum Beispiel geworfen, weil diese Methode nicht existiert. Und wenn das auftritt, dann nutzen wir einfach mal die alte Methode, die davor existierte. Und das ist so ein Beispiel, wie man wirklich featurebasiert vorgehen könnte, um die Software praktisch fallunterscheidend jetzt laufen zu lassen, aber dem Nutzer hier nicht unbedingt das Leben schwer zu machen. Gehen wir gleich weiter. Und zwar, wie wir Dienste behandelt haben, auch bis Windows XP. Und ab Vista gab es hier auch eine Veränderung. Bis Windows XP war das so mit den Diensten, sie wurden in der ersten Session 0 des Betriebssystems initialisiert, gestartet. Und der erste Nutzer, der sich am System angemeldet hat, wurde ebenfalls in der ersten Session 0 angemeldet. Hatte den schönen Vorteil, Anwendungen, die der Nutzer laufen ließ, konnten ganz einfach mit dem Dienst kommunizieren. Es war nur Standardnutzerberechtigung notwendig und dadurch war die Kommunikation sehr einfach. Allerdings war die Kommunikation für andere Anwendungen ebenfalls sehr einfach, weil diese natürlich auch in dem Kontext des Nutzers liefen und dann auch mit den Diensten kommunizieren konnten. Das haben wir dann ab Vista geändert. Dienste werden weiterhin in der ersten Session 0 des Systems gestartet. Allerdings der erste Nutzer, der sich am System anmeldet, wird in der darauffolgenden Session angemeldet. Intern Kommunikation ist natürlich nach wie vor möglich, aber ich denke, jeder von Ihnen sieht schon das Problem. Die Kommunikation über die Session hinweg funktioniert natürlich nicht mehr mit Standardnutzerberechtigung. Hier brauchen wir dann Admin-Berechtigung, um dann praktisch global über Sessions hinweg kommunizieren zu dürfen. Muss man beachten, wenn man also selbst in der eigenen Software solche Funktionen drin hat, wo man vielleicht die Dienste konfiguriert, muss man sich also, bevor man das jetzt ab Vista oder an Windows 7 macht, wirklich dann vom Nutzer praktisch die Admin-Rechte besorgen und dann das Ganze nicht mehr lokal, sondern global durchführen und dann auf diese Weise auf die Dienste zugreifen. Muss man hierbei beachten. Hier ist auch zu eine kleine Demo, wie wir hier praktisch ja älteren Diensten unter die Arme greifen. Das ist ja eine virtuelle Maschine, in der ich jetzt einen Demo-Dienst installiert habe. Und diesen Demo-Dienst kann ich hier mit meiner Testanwendung mal antriggern, dass dieser Demo-Dienst so nach alter Manier eine Oberfläche anzeigt. Wir sehen dann hier unten die Einblendung vom Betriebssystem Erkennung interaktiver Dienste. Und wenn der Nutzer dann hier draufklickt, dann sieht er also ein bisschen weniger technisch natürlich beschrieben, hier, lieber Nutzer, wir haben hier eine Meldung und du kannst dir die anzeigen lassen. Der Nutzer klickt dann hier drauf. Und was dann passiert im Hintergrund, also oder sehr offensichtlich, wir wechseln in die Session 0 des Betriebssystems. Und der Nutzer kann dann trotzdem noch auf die alte UI des Dienstes noch zugreifen. Hier irgendwas konfigurieren oder einfach nur einen Dialog bestätigen, wie ich es hier machen muss. Und dann kann er auch wieder in seine eigene Session zurückwechseln. Das ist so als Workaround für ältere Dienste zu sehen, die noch nicht auf Vista oder Windows 7 vorbereitet sind. Hierbei ist immer wichtig zu erwähnen, man kann sich nicht darauf verlassen, wie lange solche Workarounds im System existieren. Es ist jetzt in Windows 7 drin, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es in zukünftigen Betriebssystemversionen drin ist. Also am besten dann natürlich nicht darauf hoffen, ich muss meine Software überhaupt niemals anpassen, weil es geht ja doch noch. Und natürlich auch ganz klar nicht gegen solche Workarounds explizit programmieren, dass man also das direkt ausnutzt. Und damit kommen wir auch schon zum Block Benutzerkontensteuerung oder User Account Control oder kurz USC. Wer von Ihnen liebt denn die Benutzerkontensteuerung, die mit Vista eingeführt wurde? Okay, das ist ein sehr großer Teil. Wer hat sie denn wenigstens aktiviert? Das ist schon mal nicht schlecht. Wer schaltet sie sofort ab? Okay, das ist immerhin schon ein kleinerer Teil, das freut mich sehr. Ja, warum haben wir überhaupt die Benutzerkontensteuerung eingeführt mit Windows Vista? Bis Windows XP war es eigentlich folgendermaßen, Nutzer hat ein System installiert und der erste Nutzer im System war Admin. Das Problem dabei ist allerdings auch, der Nutzer ist es geblieben. Für die ganz alltäglichen Aufgaben wie Briefe schreiben, Internet surfen und so weiter, hat er Admin-Privilegien gehabt. Eigentlich total übertrieben, braucht man nicht dafür. Für die Funktionen, wo man das System konfiguriert oder irgendwelche Sachen installiert, nur dort braucht man Admin-Berechtigung. So Power-User wie wir haben dann vielleicht noch eine Rollentrennung versucht, haben noch zusätzliche Benutzerkonten eingeführt oder angelegt und dann mit Run-S oder User-Switching ja versucht, ja die Rollentrennung durchzuführen und dann die Konfiguration auf ein anderes Konto auszulagern. War nicht wirklich komfortabel. Und mit USC hat sich das im Prinzip dann wesentlich verbessert, weil wir nur noch ein Benutzerkonto benötigen. Wie sieht denn so das Konzept aus von der Benutzerkontensteuerung? Natürlich muss ich erstmal einen Benutzer am System anmelden. Ganz gleich, ob Benutzername, ja, Kennwort, Smartcard-Reader oder Fingerprint, was immer am System angeschlossen ist. Daraufhin erstellt das System dann zwei Tokens. Ein Token ist etwas, wo drinnen steht, wer bin ich, zu welchen Gruppen gehöre ich und welche Privilegien besitze ich. Und bei aktiviertem User Account Control werden zwei Tokens angelegt oder erstellt. Das Admin-Token ist sozusagen das vollständige Token, das alle Privilegien enthält, die ich aufgrund meiner Zugehörigkeit als Administrator auch besitzen sollte. Es wird dann ein zweites Token angelegt, das ist das Standard-User-Token und häufig in der Literatur auch Filter-Token genannt. Einfach aus dem Grund, weil hier bestimmte Privilegien herausgefiltert werden, die ein Standardnutzer nicht benötigt. Und dieses Standard-User-Token wird dann verwendet, um die Shell zu starten. Und alle Anwendungen, die normalerweise dann auch mit der Shell gestartet werden, werden dann auch wieder mit diesem Standard-User-Token verbunden. Wie Sie auch wissen, wir können auch nur zusätzlich ein Programm explizit als Administrator starten, Rechtsklick, Kontextmenü, Run as Administrator oder dergleichen. Und dann können wir explizit hier auch das Admin-Token verwenden und damit haben wir auch wieder unseren vollen Privilegiensatz. Schauen wir uns das einfach mal kurz an, wo man das auch sehen kann, wenn man in einem das mal ein bisschen mehr interessiert als nur so an der Oberfläche. Dazu starte ich mir einfach mal zwei Kommandozeilen, einmal als Standardnutzer und dann noch einmal als Administrator. Also Rechtsklick, Run as Administrator. Dann kommt diese typische, wir nennen es Elevation. Das heißt, jetzt kommt die Aufforderung an den Nutzer, gibst du diesem Programm erhöhte Benutzerberechtigung? Wir sagen ja, wir geben diese Berechtigung. Und man sieht hier schon zum Beispiel, dass jetzt dieses Programm schon mal darauf vorbereitet ist. Ich weiß, es gibt Unterschiede zwischen Admins und Nicht-Admins. Das sieht man hier an dem Punkt Administrator. Wir nutzen mal ein kleines Tool, den Process Explorer aus der Sys Internal Suite. Wer von Ihnen kennt den Process Explorer? Okay. Wer kennt die Sys Internal Suite? Müssten jetzt eigentlich noch mehr sein. Okay, perfekt. Und mit diesem Tool, wer es also nicht kennt, ist es praktisch ein aufgebohrter Task Manager, der uns wesentlich mehr Informationen anzeigen kann als der Task Manager selbst. Wir scrollen einfach mal zu unseren Kommandozeilen runter und machen mal einen Doppelklick und lassen uns dadurch ein paar weitere Infos anzeigen. Zufällig sind wir auch gleich hier in der richtigen Registerkarte Security. Und wenn wir hier von oben nach unten durchgehen, dann sehen wir so ein paar Punkte wie, ja, welcher User hat jetzt diesen Prozess gestartet, das in diesem Fall ist es mein Alias. Wir sehen auch ganz klar, dass links und rechts das gleiche Security Identifier hier vorhanden ist. Und das ist natürlich dieser Riesenvorteil, den wir mit User Account Control haben. Wenn wir nun eine Anwendung oder Anwendung starten, einmal als Admin, einmal als Nicht-Admin, sind wir auf unserer lokalen Maschine oder auch im Netzwerk mit der gleichen Identität unterwegs. Das ist, was wir praktisch bis XP nicht machen konnten, wenn wir wirklich Rollentrennung durchführen wollten. Und wir haben dadurch nicht mehr dieses Problem, auch uns im Netzwerk auf unterschiedliche Ressourcen ja verschieden autorisieren zu müssen, weil wir verschiedene Benutzerkonten haben. Also es ist eine starke Vereinfachung hier. Im Mittelteil sehen wir die Gruppen, zu denen wir gehören. Ist jetzt nicht weiter wichtig, das sind in beiden Fällen dann natürlich die gleichen Gruppen. Viel interessanter ist dann der untere Bereich der Privilegien. Und hier sieht man natürlich links und rechts, das ist schon ein kleiner Unterschied in der Anzahl der Privilegien. Links haben wir eine sehr überschaubare Anzahl, das sind jetzt 5 Stück an der Zahl. Zum Beispiel haben wir sowas wie Shutdown, dass ich als normaler Nutzer hier auch das System herunterfahren darf. Aber auf der rechten Seite sehen wir hier eine Privilegienliste, die wir sogar scrollen müssen. Und hier sehen wir auch so ja mächtige Privilegien, wie zum Beispiel, schauen wir mal, das Debug Privilege. Also damit können wir uns an jeden beliebigen Prozess attachen und praktisch Code ausführen oder unterbrechen. Also da sieht man schon, Admins sind hier schon ziemlich gottmäßig unterwegs und haben mehr Möglichkeiten. Also das ist hier ein Beispiel, wo man sieht, dass die Privilegien wirklich unterschieden werden. Das ist der Status, ob dieses Privileg momentan genutzt werden kann. Es ist einfach so, bevor ein Privileg genutzt wird, muss es aktiviert werden. Das heißt, nur das Vorhandensein eines Privilegs sagt schon, ich darf es, aber bevor ich dieses Privileg auch explizit in meinem Prozess nutze, muss ich es nochmal mit der API aktivieren. Also das heißt jetzt nicht, ob ich es machen darf oder nicht. So vom Konzept, wie sieht das aus, wenn ich eine Elevation benötige? Übrigens sehen Sie hier auch immer viele Abkürzungen, das ist ganz Standard bei uns. Wir brauchen viele Abkürzungen, das macht einfach das Leben viel schöner. USC, also User Account Control, OTS steht für Over the Shoulder, das ist praktisch dieser virtuelle Desktop, der dann verwendet wird, Hintergrund wird abgedunkelt, Dialogfeld wird vorne eingeblendet und Elevation ist dann natürlich die Erhöhung der Benutzerberechtigung. Das Konzept sieht dann so aus, natürlich gibt es erstmal eine Anwendung, sie braucht mehr Berechtigung und wird dann dem System sagen, okay, mit Shell Execute und dann im Verb Run As, das ist so explizit definiert, weiß das System, okay, hier brauchen wir erhöhte Benutzerberechtigung. Das System wird daraufhin den sogenannten Constant Dialog einblenden. Ja, alles ganz viele Begriffe eigentlich für das gleiche, Elevation, Constant Dialog und Over the Shoulder, alles eng miteinander zusammen. Und wenn der Nutzer nun das Ganze bestätigt, dann wird nochmal ein neuer Prozess erstellt, allerdings diesmal mit dem Admin-Token. Und das muss man hier auch beachten. Es ist nicht möglich, einen Prozess, der schon mal gestartet wurde, erstmal das Token zu ändern. Also ist ein Prozess erstellt, ist das Token fix. Nur neuen Prozessen kann man einen Token zuweisen. Und hier kommt es dann ganz auf die Architektur der Anwendung an. Möchte man die Anwendung selbst sozusagen einen höheren Zustand heben, also mit Admin-Berechtigung, da muss man praktisch was Neues starten, einen neuen Prozess starten, mit dem Admin-Token und den alten Prozess terminieren. Und manchmal ist es allerdings auch möglich, dass man nur eine Aktion zuweist, also durchführen möchte, nur ganz praktisch so eine elementare Einheit, dann kann man einen einzelnen Prozess als Admin starten, der beendet sich dann wieder selbst und den alten Prozess kann man auch dann behalten. Sieht man übrigens auch sehr einfach beim Task Manager. Wenn wir zum Beispiel auf der Registerkarte Processes sind, haben wir unten die Schaltfläche Show Processes from All Users und wenn ich auf diese Schaltfläche klicke, dann passiert im Hintergrund eigentlich nicht mehr. machen wir wieder einen Vordergrund, passiert eigentlich nicht mehr, als dass ein neuer Prozess mit dem Admin-Token gestartet wird und der alte Prozess beendet sich. Und dass wir hier auf der gleichen Registerkarte bleiben, ist übrigens auch ein Punkt, den der Softwaresteller beachten muss. Es wird schließlich ein neuer Prozess erstellt und die Anwendung muss natürlich auch irgendwann wissen, wo war der Nutzer gerade unterwegs. Und diesen Status, wo ist der Nutzer gerade, sollte man möglichst auch speichern, um den Nutzer hier das Benutzererlebnis wieder ein bisschen einfacher zu machen oder ein besseres anzubieten. Es wäre nämlich ziemlich blöde, wenn der Nutzer irgendwo im irgendeinen Assistenten von Schritt 17 in Schritt 17 bis 8, von 18 feststellt, ich brauche auf einmal Adminrechte und die Anwendung hat sich den Status nicht gespeichert und dann muss er wieder an Schritt 1 oder dergleichen anfangen. Also das ist natürlich dann hier dem Softwareentwickler überlassen, das entsprechend auch abzuspeichern. Das sind dann auch diese Consent-Dialoge, die wir dann auch kennen. Oben links ist der Dialog, den wir gerne sehen. Das bedeutet, die Anwendung wurde digital signiert und die Signatur ist auch gültig. Und rechts ist natürlich dagegen das krasse Gegenbeispiel. Die Anwendung hat keine digitale Signatur und das stellt natürlich ein gewisses Problem für den Nutzer dar. In zweierlei Hinsicht. Zum einen, wir sind gerade im Begriff, hier einer Anwendung wirklich Adminrechte zu geben und der Nutzer hat überhaupt keine Möglichkeit festzustellen, wer ist der Hersteller. Punkt 1. Der zweite Punkt ist allerdings viel gravierender. Weil wir hier gerade einer Anwendung Adminrechte geben wollen, müssten wir eigentlich auch feststellen können oder würden gerne feststellen, ist die Anwendung auch so, wie sie vom Hersteller vorgesehen ist, von einem guten Hersteller. Also in dem Vergleich, also gut abgegrenzt gegenüber Virenherstellern, die ich einfach mal aus meiner persönlichen Meinung als böse bezeichne. Und hier können wir natürlich nicht feststellen, wurde die Integrität der Anwendung verletzt oder nicht, weil wir haben keine digitale Signatur und haben deswegen auch keine Möglichkeit, das festzustellen. Und wir als Softwaresteller verwenden natürlich nicht immer nur die Kanäle wie Paket im Regal bei irgendeinem Händler oder die eigene Homepage zum Download, sondern wir verwenden meistens auch irgendwelche weiteren Downloadportale, um die Software zu verteilen. Und dort geben wir die Bits dann aus der Hand und haben eigentlich gar keine Möglichkeit festzustellen, wurde sie verändert oder nicht, wenn wir so eine digitale Signatur nicht haben. Und weil uns das so wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn Sie das Windows 7 Logo-Programm anstreben, ist dort auch digitale Signatur von allen Executables auch zwingend erforderlich. Wir mussten auch in unserer eigenen Plattform so einiges lernen. Wie gehen unsere Kunden mit der Software um? Muss, glaube ich, jeder Softwaresteller erstmal lernen. Und Paradebeispiel ist hier wirklich Datum und Uhrzeit. Bis Windows XP war es leider so, um sich das Datum und die Uhrzeit anzeigen zu lassen, musste man wirklich Power-User-Rechte haben. Ist nun wirklich nicht erforderlich, um sich gerade mal solche einfachen Sachen anzeigen zu lassen. Und auch hier mussten wir dann lernen, wie geht unser Nutzer oder unsere Kunden mit der Software um und müssen Alternativen schaffen. Eine Alternative ist zum Beispiel, man verändert die UI. Hier zum Beispiel wird dann das dir einfach eine neue UI angezeigt, was genau das bringt, was der Nutzer haben möchte. Datum, Kalender, die Uhren, vielleicht noch ein paar andere Zeitzonen. Also genau, was er haben möchte, aber hier brauche ich noch keine besonderen Berechtigungen zu. Für den kleinen Teil oder für die seltenen Fälle, wo ich wirklich mal die Systemzeit ändere, nur für diesen kleinen Teil sieht man hier an dem Schildsymbol, nur dann brauche ich auch wirklich meine Admin-Privilegien. Und so muss man natürlich schauen, wie geht der Nutzer mit unserer Software um und wir müssen praktisch versuchen, ihn möglichst weit mit den Standardnutzerberechtigungen laufen zu lassen. Und nur für die kleinen Teile, wo er die Admin-Rechte braucht, dann auch wirklich diese einzufordern. Ein weiteres Beispiel, und das ist eigentlich nicht, wo man lernen muss, sondern einfach, das ist schlicht ein bisschen unglücklich gelaufen. Beim Taschenrechner, haben Sie es vielleicht auch selber mitbekommen, wenn man den Modus von Standard auf wissenschaftlich umgeschaltet hat, musste man dafür Admin sein. Warum? Diese Einstellung war natürlich systemwichtig und wurde deswegen auch im Registrierungszweig Local Machine gespeichert. Ist natürlich jetzt ab Windows 7 nicht mehr der Fall. Oder ab Windows Vista. Wir haben festgestellt, okay, das ist jetzt nicht ganz so kritisch, dass jemand den Taschenrechnermodus umschaltet. Und das ist einfach so ein Punkt, das muss man einfach mitbekommen, dass man manchmal auch vielleicht etwas nicht ganz rund programmiert hat. Hier noch ein kleines Beispiel. Wer von Ihnen kennt denn schon den Taschenrechner von Windows 7? Okay, wer kennt ihn von Windows Vista? Wer kennt ihn von Windows XP? Gut, also können wir noch was Neues zeigen. Das ist eigentlich so der Taschenrechner, wie jetzt in Windows 7 drin ist, also extrem komfortabel. Wenn ich jetzt so Sachen ausrechne wie 5 plus 5 durch 2, dann zeigt er mir immer noch was Falsches an wie 5. Ist halt der Standardmodus. Geht man dann in den wissenschaftlichen Modus, dann kommt bei so einer Berechnung auch schon das Richtige raus. 5 plus 5 durch 2 ist natürlich dann 7,5. Das ist natürlich Standard, das hatten wir auch vorher schon gekonnt. Viel interessanter sind allerdings so zusätzliche Modi, wie zum Beispiel ja, Konvertierung von bestimmten Maßeinheiten. Wenn man gerade im Urlaub unterwegs ist, ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, ja, wie schnell darf ich zum Beispiel fahren. Nehmen wir mal Längenmaße hier. Wir sind in den Staaten unterwegs und dort habe ich gelernt, dass wir in Meilen fahren und auch nur, du sagst immer, wie schnell dürfen wir fahren?
65.
65 dürfen wir dort fahren? Gut, 65 Meilen pro Stunde dürfen wir dann fahren und das sind dann ganz viele Angstrom. Ich habe gelernt, das ist der Durchmesser eines Atoms oder Neutrons oder keine Ahnung, irgendein Durchmesser. Spielt keine Rolle, wir wollen mal einfach mal Kilometer nehmen und dann wissen wir, okay, wir müssen praktisch mit 104 Stundenkilometern dahin schleichen. Tut uns wirklich leid, wir bleiben einfach mal hier. Dann können wir ein bisschen schneller fahren. Also es ist einfach so ein paar kleine Tools, wo wir auch den Calculator aufgebaut haben. Super interessant sind zum Beispiel auch dann die Worksheets. Wir wollen, ja, wir sind so ein bisschen autoaffin immer und wollen dann vielleicht auch noch den Verbrauch berechnen. Ja, ich bin vielleicht von München nach Berlin, so meine Strecke, die ich häufig fahre oder fahren lasse, sind irgendwie so 600 Kilometer so, wenn man auch ein paar Umwege fährt. Und dafür habe ich vielleicht dann 50 Liter gebraucht. Berechne ich da mal eben und dann weiß ich, okay, mein Wagen ist nicht ganz so sparsam, wie es eigentlich auch beschrieben war, aber das ist, glaube ich, normal. Und was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, was mir super gefällt bei diesem neuen Taschenrechner, ist, wenn ich jetzt wieder in den Standardmodus umschalte, achten Sie mal einfach auf den Effekt Zoom und kann auch auf Basic gehen und dann weiter. Dieser Animationseffekt, das ist einfach UI vom Feinsten. Einfach mal, das muss man als Softwaresteller dem Nutzer eigentlich auch anbieten. Aber gut, gehen wir mal weiter im Thema. Es kommen natürlich noch ein paar andere Schmankerle. USC Elevation, wir haben gerade gezeigt, dass wir bestimmte Anwendungen auch eine erhöhte Benutzerberechtigung geben können. Wie machen wir das programmatisch? Schauen wir uns das auch mal in einer Demo an. Und zwar einfach mal hier, gehen wir mal rein. Wie machen wir das in .NET? Und das ist also ein Beispiel, das zeige ich Ihnen später noch einmal, was das genau macht. Hier sehen Sie auf jeden Fall schon mal so rein optisch zwei Blöcke. Der erste Block startet einen Prozess mit dem Namen Fixed Managed Ping Pong Exe. Und für uns ist wichtig, dass wir hier eine Process-Klasse erzeugen und in Startinfo sagen wir in dem Konstruktor auch nochmal, ja, welche Exe-Datei. Das ist ganz hilfreich bei der Funktion. Die beiden weiteren Zeilen sind jetzt praktisch nur für dieses Beispiel gegeben. Sind nicht wirklich notwendig, um ein Programm jetzt ohne Adminrechte zu starten. Und weil ich es auch gerade so ein bisschen hervorgehoben habe, gehen wir natürlich dann gleich in den zweiten Block. Hier wollen wir natürlich dann eine Anwendung als Admin starten. Und dort brauchen wir dann auch wirklich die Process Start Info. Wir geben wieder an, wie heißt das Programm. Hier ist allerdings jetzt das Verb wirklich notwendig. Und hier müssen wir einfach die Zeichenfolge Run S mitgeben und danach auch noch dieses Use Shell Execute of 2 belassen. Das ist die Standardeinstellung übrigens. Wir haben es aus Beispielgründen hier hingeschrieben, nicht, dass es mal irgendwie böswillig auf False setzen und sich wundern, dass das Ganze nicht funktioniert. Wenn Sie diese beiden Optionen sozusagen mitgeben, dann weiß die Shell, wir wollen eine Elevation durchführen und dann wird auch die Anwendung als Admin gestartet. So würde das Ganze in .NET funktionieren. Wenn ich das Ganze hier mal ausführe, dann sehen wir hier, dass hier schon eine Elevation durchgeführt ist. Der andere Start war ein bisschen zu schnell und wir haben jetzt hier zwei Prozesse, die miteinander Ping-Pong spielen. Der eine Prozess ist jetzt Admin, der andere ist kein Admin. Das so mal kurz, dass man gesehen hat, wie kann man das machen. Nativ ist das auch nicht besonders schwer, wenn man das in C++ macht. Dann nutzt man auch die Funktion Shell Execute, die wir hier sehen. Und schön der Tooltip, den wollen wir gar nicht gerade haben. Und hier starten wir einmal sozusagen den Prozess wieder Zeichenfolge oben, haben wir eben schon gesehen, das ist genau das Gleiche. Und einmal wieder mit Run S. Das ist eigentlich ziemlich analog, wie man das Ganze in C++ machen kann. Übrigens dieses Run S bitte nicht verwechseln mit dem Kommandozeilentool, das es auch gibt, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es ist hier nur eine explizite Zeichenfolge, um der Shell zu sagen, wir wollen hier eine Elevation durchführen. Gehen wir weiter zu dem Punkt, wie gehen wir mit älteren Applikationen um? Wir haben ja gerade schon eben bei den Diensten gesehen, wir helfen da ein bisschen, indem wir dort so eine Art zusätzliches Interface für die Nutzer anbieten. Und bei der Setup-Erkennung helfen wir auch älteren Anwendungen ein bisschen. Also immer diese Workarounds für Legacy Applications, wie wir es auch häufig nennen. Und damit hier ältere Anwendungen, die von User Account Control noch nichts wissen, bei der Installation nicht schon ständig vor die Wand fahren und der Nutzer ein Setup durchführen möchte und dann sich am Ende wundert, es wurde gar nichts installiert, gibt es eine Setup-Erkennung in Windows. Und dazu, jeder hat es vielleicht von Ihnen schon mal gesehen, wenn Sie eine Setup-Anwendung starten oder ja, einfach mal durchführen, dann wird automatisch vor dem Prozessstart eine Elevation dem Nutzer angeboten. Das machen wir einfach hier, damit diese Anwendung korrekt installieren kann. Wie machen wir es? Ja, wir raten schlicht, wir gucken nach, im Dateinamen kommt sowas vor wie Setup, Install, Upgrade oder in den Ressourcen und dann denken wir schlicht, es ist eine Setup-Anwendung. Ist es mal nicht der Fall, kann ja auch vorkommen, es gibt auch große Setup-Hersteller, die auch Setup, Install und sowas in ihrer Hauptkomponente enthalten haben, dann ist vielleicht nicht immer eine Elevation gewollt. Andersherum kann natürlich auch eine Elevation gewollt sein und wir bieten sie nicht automatisch an. Zum Beispiel, weil Sie ein eigenes Setup-Programm geschrieben haben, das heißt irgendwie installiere mich, Install kommt vor, das ist doof, setze mich auf diesem System auf, hätten wir diese Anwendung und dann würde zum Beispiel Windows nicht wissen, es ist ein Setup-Programm und wir hätten das alte Problem. Dort müssten Sie also wieder explizit vorher auch schon sagen, wir brauchen diese Elevation. Wie machen wir das? Im Prinzip muss man dazu nur ein Manifest beifügen, dass dem System dann sagt, wir wollen das haben oder wir wollen es nicht haben. Das zeige ich auch gleich nochmal, wie man das dann dem System mitgibt. Erstmal ein weiterer Punkt, auch Kategorie Legacy Applications, also ältere Anwendungen wollen wir hier unter die Arme greifen. Und zwar hatten leider sehr viele Anwendungen in der Vergangenheit die Angewohnheit, ihre Benutzereinstellungen oder auch Dokumente in Verzeichnissen wie Program Files oder auch Windows System zu speichern. Ist nicht wirklich der präferierte Ort für Benutzerdaten. Und das auch schon ziemlich lange. Nur ist es bis Windows XP kaum jemand aufgefallen, weil die meisten Nutzer waren Admin und durften natürlich in solche Bereiche hineinschreiben. Und erst ab, ja praktisch mit User Account Control, ist es dann aufgefallen, dass ja doch nicht jeder Admin ist und dann auf einmal ist es jemandem doch auf die Füße gefallen, wenn er ein Programmfiles reinschreiben wollte und er durfte es auf einmal nicht mehr. Aus diesem Grund gibt es die Data Redirection für ältere Applikationen. Ich zeige auch gleich die Einschränkungen, wie wir das festmachen, ob es ältere Applikationen sind. Und solche Anwendungen werden automatisch virtualisiert, und zwar in das Benutzerverzeichnis. Also versucht eine solche ältere Applikation ins Programmverzeichnis oder Windows-Verzeichnis hineinzuschreiben, wird sie in Wirklichkeit umgeleitet in das Nutzerverzeichnis und schreibt natürlich nicht in diese Bereiche. Und das ist natürlich komplett transparent für die Anwendung. Das gleiche machen wir auch für die Registrierungszugriffe. Local Machine wird dann ebenfalls in den Current-User-Bereich umgeleitet. Ich habe gerade gesagt, es gibt so ein paar Limitierungen. Zum einen, wir machen es nur für Clients. Das heißt, sowas finden Sie nur auf Vista oder Windows 7, allerdings nicht auf dem Serverbetriebssystem. Es betrifft auch nur Legacy-Anwendungen. Woran machen wir das fest? Es fehlt dieses Manifest, was ich gerade angesprochen habe und Ihnen auch gleich nochmal im Detail zeigen werde. Es betrifft auch nur 32-Bit-Applikationen, weil wir davon ausgehen, dass 64-Bit-Software schon Software der neueren Generation ist und das hier deswegen auch nicht anbieten. Sticky ist so ein Punkt, wenn man es nicht kennt, dann wundert man sich, wo sind denn eigentlich meine Daten hin? Ging mir mit Vista anfangs genauso. Ich habe Daten gespeichert und wusste überhaupt nicht, wo liegen sie jetzt, wenn man nicht weiß, ja, dass sie irgendwo in einem bestimmten Verzeichnis, in meinem User-Verzeichnis abgelegt wurden. Mit Vista SP1 hat sich es ein bisschen gebessert, oder es hat sich gebessert, weil wir dann so einen neuen Button bekommen haben in Windows Explorer, Kompatibilitätsdateien, womit wir dann direkt dorthin springen können, wo die Dateien liegen. Zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Nächster Punkt, natürlich betrifft es auch nur die nicht Admin-Anwendung, weil ganz klar, ein Admin darf überall hineinschreiben, wir brauchen auch nichts virtualisieren. Die letzten beiden Punkte sind schon ein bisschen kritischer. Zum einen ist es wirklich eine Anwendung, die gemeinsame Daten schreibt. Dann haben wir hier das Problem, dass wir verschiedene Kopien dieser Daten haben. Also wenn hier wirklich gemeinsame Einstellungen geteilt werden sollen, dann müsste sich praktisch der Besitzer der Maschine oder der Admin ja einen Weg überlegen, das dann zugänglich zu machen. Zum Beispiel Schreibzugriff erlauben auf diese eine bestimmte Datei. Zum Glück ist es die Mehrheit der Fälle, dass es wirklich nur eigene Dateien oder Dokumente waren und so, dass wir hier mit diesem Weg sehr gut gefahren sind. Der letzte Punkt ist ein Sicherheitsaspekt, dass wir hier ja Anwendungen nicht erlauben, ausführbare Dateien zu schreiben in das Windows-Verzeichnis, ins System-Verzeichnis oder ins Programmverzeichnis. Einfach aus dem Grund, weil wir hier nur zwei Klassen von Anwendungen sehen, die solche Daten oder ausführbaren Daten schreiben. Das eine sind die Compiler, die schreiben wirklich Exe-Dateien oder DLLs. Und das andere sind dann eher so die Viren, die ins Windows-Verzeichnis Exe-Dateien direkt schreiben. Also solche Anwendungen bekommen dann ganz klassischen Access Denied und müssen sich einen neuen Weg überlegen, dort Daten reinzuschreiben. Also brauchen wir ein codetechnisches Update. Schauen wir uns das gleich auch nochmal an. Nutzen wir unsere beiden Kommandozeilen, die wir eben schon aufgemacht haben, und gehen zuerst in die Kommandozeile mit dem Standard-User und wechseln einfach mal in das Windows-Verzeichnis. Und hier wollen wir als einfach mal eine Datei anlegen, die wir dir.txt nennen. Und wie es zu erwarten ist, der Zugriff wird verweigert, weil wir sind Standardnutzer, wir dürfen in dieses Verzeichnis nicht hineinschreiben. Wenn ich jetzt einmal für diesen Prozess manuell die USC-Virtualisierung, also diese Data Redirection, aktiviere, dann können wir uns mal anschauen, dass es vielleicht doch geht. Hier sehe ich unsere beiden Kommandozeilen und ich habe zusätzlich die Spalte USC Virtualization aktiviert. Wenn Sie die Spalte noch nicht haben, dann können Sie über Ansicht, über dann Spalten und dann hier unten USC Virtualization noch hinzufügen. Und ich wähle jetzt einfach mal diese CMD-Exe aus, wo hier der Punkt Disabled steht, bei dem anderen steht Not Allowed, weil das ist die als Admin gestartete Anwendung und dort gibt es, wie gesagt, sowas wie Virtualisierung in diesem Fall nicht. Also hier gehen wir dann auf das Kontextmenü USC Virtualization, bestätigen das Ganze auch nochmal und dann steht hier Enabled. Und wenn ich jetzt den gleichen Befehl nochmal wiederhole, dann kommt keine Fehlermeldung. Jetzt funktioniert das also für die Anwendung komplett transparent und ich kann auch die Daten transparent hier ausgeben. Die Anwendung weiß hier überhaupt nichts davon. Wenn wir jetzt in unsere Admin-Konsole hineingehen, in dieses Windows-Verzeichnis und die Daten auch nochmal ausgeben lassen wollen, dann kriegen wir natürlich die Fehlermeldung, dieser Datei existiert nicht. Ist ja auch ganz klar, sie gibt es dort wirklich nicht. Ja, wo liegen unsere Daten nun? Dazu gehen wir über den Windows Explorer in den Punkt, in den Ordner Windows. Und hier unten oben haben wir dann diese Taste Compatibility Files, die ich gerade angesprochen habe. Und die macht es uns ziemlich einfach, dann in den Bereich zu wechseln, diesen Virtual Store. Wir sehen hier oben mal den Pfad. Also Users und dann unser eigenes User-Verzeichnis, App-Data, Local und dann Virtual Store. Und dann für jedes Unterverzeichnis, was wir benötigen, wird dann hier ein Ordner angelegt. Und unsere Daten liegen dann natürlich dann auch hier drin und die können wir ganz normal aufrufen, wie auch jede andere Datei. Und wenn wir sie hier dann auch löschen, dann auch ganz klar, dann existiert sie hier auch nicht mehr. Wie machen wir das Ganze? Hat jemand von Ihnen schon mal den Begriff der Shims gehört? Okay, einer. Ein Shim ist praktisch etwas, auf gut Deutsch übersetzt, ein Keil, den hackt man irgendwo drunter, wenn etwas wackelt und dann wackelt es nicht mehr. Das ist der Begriff eines Shims. Und genau diese Technologie nutzen wir auch in Windows, um zum Beispiel ja, neue Technologien einzuführen, irgendwie Bugs zu fixen oder auch Inkompatibilitäten zu bereinigen. Oder auch, manchmal kommt es ja auch vor, dass wir unsere Strategie ändern, dann kommt eine neue Technologie, eine alte gibt es dann vielleicht nicht mehr. Und dann muss man aber irgendwie es schaffen, dass ältere Anwendungen immer noch lauffähig bleiben. Und genau das machen wir mit den Shims. Vom Konzept sieht das so aus. Eine Anwendung importiert normalerweise irgendeine Funktion aus einer Bibliothek. Und wenn wir allerdings für eine Anwendung einen Shim definiert haben, einen Workaround oder kann man auch Workaround nennen, dann wird eine Shim-DL dazwischen geschoben, die bestimmte Aktivitäten durchführt. Der einfachste Shim von allen ist die typische Versionslüge, weil damit können wir, wie wir gerade am Anfang gesehen haben, die meisten Anwendungen wieder lauffähig bekommen. In so einem Fall braucht natürlich auch nichts weitergeleitet werden. Da wird einfach die Version zurückgegeben für so ein Get-Version und mehr muss da nicht gemacht werden. Wenn wir zum Beispiel jetzt eben die Virtualisierung gesehen haben, wird einfach der Pfad angepasst und dann wird der Dateizugriff einfach weitergegeben. Und solche Shims sind sozusagen kleinste Einheiten von irgendwelchen Aktivitäten und werden dann zusammengefasst zu den Kompatibilitätsmodi oder auch Layer genannt. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Ich denke mal, jeder von Ihnen hat schon mal unbewusst oder ja zumindest schon mal unbewusst so einen Kompatibilitätsmodus genutzt. Wenn wir also über die Shell in die Eigenschaften einer Anwendung hineingehen, dann kennen Sie bestimmt alle diesen Reiter Kompatibilität. Und dann gibt es hier dann die Möglichkeit, ja ein Betriebssystem auszuwählen, unter das praktisch diese Anwendung laufen soll. Und was hier im Hintergrund passiert, ist nichts anderes, als dass so ein Kompatibilitätsmodus ausgewählt wird, zu dem dann ein ganzes Set an Shims gehört, die dann zugewiesen werden. Und diese ganzen Workarounds und Shims und die ganzen Kompatibilitätsmodi werden in den Systemdatenbanken oder es wird in der Systemdatenbank gespeichert, davon gibt es nur eine. Und diese wird mit Windows mitgeliefert. Wird updated zum Beispiel über Windows Update, wenn zum Beispiel mal eine neue Version reinkommt. Wir als, oder sagen wir mal, als Softwarehersteller, jetzt außer Microsoft, ist es nicht möglich, diese Systemdatenbank anzupassen. Dafür gibt es dann die Custom Databases, wo man eigene Applikationsdefinitionen anlegen kann. Um zum Beispiel jetzt, wenn man als Softwarehersteller vielleicht ein Produkt hat, das man vielleicht abgekündigt hat, aber vielleicht trotzdem dem Kunden noch einen guten Willen zeigen möchte und ihm vielleicht noch unterstützen möchte, dann kann man hier ihm vielleicht unter die Arme greifen, indem man vielleicht ihm so eine Custom Database rübergibt, die er dann installiert. Das schauen wir uns gleich auch mal an, damit das Ganze nicht so abstrakt ist, sondern gehen in unsere virtuelle Maschine. Und hier habe ich das Microsoft Application Compatibility Toolkit installiert, das sich in der Programmgruppe dermaßen zeigen wird, wenn Sie es installiert haben. Und ein wichtiges Tool dabei ist der Compatibility Administrator. Adminrechte brauchen wir jetzt nicht. Und hier sehen wir dann hier oben, dass wir hier erstmal eine Systemdatenbank haben und darunter noch ein paar Install Databases. Also es sind sozusagen eigene Datenbanken, die ich schon mal installiert habe. Und darunter haben wir auch gleich die Option Custom Databases, wo wir schon mal neue Definitionen anlegen könnten. Und wenn ich jetzt so mal in diesen Punkt Compatibility Fixes hineingehe, dann sehen wir die Shims, also in diesem Tool nennt sich das Compatibility Fixes, die Shims, die in dem System vorhanden sind. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, ja, Correct File Paths. Was hat sich von System zu System, hat sich das zum Beispiel dann auch hier geändert, wie welche Pfade zugegriffen werden muss, um bestimmte Daten abzulegen. Sowas wird zum Beispiel dann angepasst. Oder wir haben hier unterschiedliches Speicherhandling, unterschiedliche Sortierungen, die sich von System zu System verändert haben. Ganz unten scrolle ich mal hin, dann sehen wir so diesen Bereich, den ich schon mal angesprochen habe. Das ist so, womit man halt sehr viele Anwendungen wieder lauffähig bekommt, indem man einfach mal eine falsche Version angibt. Hier können wir also explizit dann sagen, ob wir einen Windows 2000 SP1 oder SP3 oder SP2 haben oder sowas in der Art. Und links daneben oder eins drunter sehen wir auch dann die Kompatibilitätsmodi. Und wir haben hier bestimmte Szenarien. Und bestimmte Szenarien sind natürlich auch, dass wir hier dann die ganzen Betriebssysteme aufgelistet haben. Und das ist zum Beispiel, was dann automatisch auch zugewiesen würde, wenn Sie das Ganze über die Shell mal konfiguriert haben. Und wenn Sie das sich dann auch mal hier anschauen, zum Beispiel hier wählen Sie den Modus Windows 2000 aus, dann können Sie auch hier sehen, was sich zum Beispiel dort geändert haben. Wir haben dort eine andere DirectX-Version. Wir haben hier zum Beispiel, der Heap wird anders behandelt, die Sortierung wird anders behandelt. Und natürlich auch unten sehen wir dann wieder ganz typisch dann hier die Windows 2000-Versionslüge, was dann ja auch natürlich mit enthalten sein muss. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist dann auch hier die vordefinierten Applikationen. Wir wissen ja auch, dass schon von Betriebssystem zu Betriebssystem einige Applikationen nicht lauffähig blieben oder bestimmte Probleme dann auch hatten. Und entweder die Softwarehersteller kamen auf uns zu oder wir haben es selber festgestellt, weil genügend User-Feedback vorhanden war und haben dann auch hier schon Applikationsdefinitionen mitgeliefert. Ich kann hier einfach mal kurz durchscrollen, dann sieht man hier schon mal ein paar Anwendungen, die dann schon einen Fix erfahren haben. Also sind schon ein paar. Und ich gehe einfach mal zu M, weil darüber kann man dann am besten lästern, weil das sind wir selbst. Und da gehen wir mal zu Microsoft Plus zum Beispiel. Und ich mache hier mal die Bereiche klein, die wir nicht brauchen. Weil vom Konzept reicht es erstmal aus, sich das an einer Hand einer Definition anzuschauen. Wir haben hier oben, der erste Punkt ist sozusagen Setup-Exe. Damit geben wir an, ja, welche Datei wollen wir jetzt shimmen, also ein Workaround definieren. Und Setup-Exe ist jetzt nicht gerade eindeutig. Das gibt es schon mehrere Anwendungen, die diesen Namen tragen. Und dann ist nämlich der Punkt Matching Files hier wichtig. Und in Matching Files können wir dann definieren, welche Dateien wollen wir kontrollieren oder nehmen wir als ja maßgebend für die Prüfung heran und können hier zum Beispiel auch bestimmte Attribute angeben, wie zum Beispiel eine Checksumme, eine Größe, eine Produktversion, auch vielleicht ein Firmenname und dergleichen. Hier ist es zum Beispiel auch möglich, dann abhängige Dateien anzugeben, also Dateien im gleichen Verzeichnis oder in Unterverzeichnissen. Spiele machen das häufig, weil sie dann immer game.exe oder dergleichen heißen. Und dann wird im Unterverzeichnis einfach angegeben, hier ist eine Soundeffektdatei, die gibt es nur bei meinem Spiel und dann bin ich mir ganz sicher, das ist auch wirklich diese Datei, die ich jetzt, ja, für die ich einen Workaround definieren möchte. Und darüber sehen wir dann die Compatibility Fixes, die dann angewandt wurden. In diesem Fall dann hier zum Beispiel eine Windows XP Versionslüge und auch, dass wir hier einen 64-Prozess emulieren. Hier sehen wir auch, dass hier einzelne Shims verwendet werden, also nicht ein ganzer Modus. Natürlich möchte man, wenn man sowas schon shimmen muss, so genau wie möglich, um nicht praktisch noch irgendwelche Seiteneffekte damit zu bekommen. Kommen wir zu dem Punkt, ich habe es gerade erwähnt, auch wie bereitet man oder wie sagt man dem System, dass es eine Anwendung, die für Windows Vista oder Windows 7 vorbereitet ist. Und ich habe es auch schon vorweggenommen, das macht man mit einem Manifest und ein Manifest ist eigentlich nichts anderes als eine XML-Datei, die bestimmte Optionen enthält. Und bei der Setup Detection habe ich es auch erwähnt, wir möchten manchmal, dass eine Elevation durchgeführt wird, wir möchten es selber steuern können oder wir möchten auch keine haben. Und das machen wir hier genau mit dem Punkt Requested Execution Level, den man in dieser XML-Datei angeben kann. Und hier gibt es dann zwei von diesen drei Optionen besonders wichtig. Die erste Option, die sehr wichtig ist, ist as Invoker. Das bedeutet, wir möchten keine Elevation haben. Wir nehmen einfach die Rechte, die wir gerade auch besitzen. Ist also jemand gerade mit Standard-User-Berechtigung unterwegs, dann bleibt es dabei. Ist jemand gerade als Admin unterwegs, dann bleibt es ebenfalls dabei. Die zweite wichtige Option ist natürlich die dritte, logisch. Und das ist dann Require Administrator. Das bedeutet, wir brauchen unbedingt Admin-Rechte für unseren Prozess. Das würde man dann zum Beispiel auch bei so einem Setup machen, wo man vielleicht nicht im Setup-Namen irgendeinen bestimmten Namen hat, sodass das System das automatisch erkennt. Und hier kommt es dann darauf an, ob wir Mitglied einer Administratorengruppe sind oder nicht. Sind wir Mitglied, dann kriegen wir diesen einfachen Consent-Dialog, wo einfach nur Ja, Nein angezeigt wird. Sind wir nicht Mitglied einer Admin-Gruppe, dann kriegen wir den erweiterten Dialog, wo wir noch Benutzername und Kennwort angeben müssen von jemandem, der Admin ist. Heiß Available, die zweite Option, die wir hier sehen, ist so eine Art Zwischending. Das bedeutet, aufgrund meiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten, zu der Admin-Gruppe oder der Nicht-Zugehörigkeit wird hier entschieden, ob eine Elevation durchgeführt wird. Bin ich also ein Nutzer, der nur Standardnutzer ist und nicht Admin, wird das System keine Elevation durchführen oder erstmal vorschlagen. Sind wir allerdings auch Mitglied einer Admin-Gruppe oder der Admin-Gruppe, dann wird eine Elevation durchgeführt. Also je nach Szenario kann man sich hier dann eine Option dann aussuchen, die einem am besten, ja, die am besten für das Szenario passt. Wie sieht so ein Manifest aus? Das ist jetzt ein Beispiel, müssen Sie natürlich nicht abschreiben. Die Folien bekommen Sie auch zum Download. Also am Ende des Vortrags zeigen wir auch nochmal unsere Blogs und dort können Sie das Ganze auch nochmal herunterladen. Oder Sie schicken uns eine Mail und fragen nach dem Link. Jedenfalls hier dann ganz einfach in dem Pfad Trust Info Security und Requested Privileges sehen Sie gerade den angesprochenen Punkt Requested Execution Level, wo Sie dann eine der drei Optionen angeben können und sozusagen mitgeben können, was benötigen Sie. Und mit dieser Option sagen Sie schon Vista oder Windows 7, ich bin auf diese Betriebssysteme vorbereitet und das hat gewisse Konsequenzen. Und das ist genau, was wir hier ansprechen wollen. Sobald Sie ein Manifest angeben, werden alle Workarounds und alle Shims deaktiviert. Also muss ich wirklich dann auch sicher sein, dass man die Anwendung auf dieses neue Betriebssystem vorbereitet hat. Denn wenn man so ein Manifest mitliefert, ohne Shims, ohne Workarounds, hat ein Admin oder ein Endkunde es eventuell sehr schwer, ja, die Anwendung noch lauffähig zu bekommen, wenn sie vielleicht doch noch nicht wirklich angepasst wurde. Also das wirklich erst machen, wenn die Anwendung auch wirklich ready ist. Ein anderer Punkt, dieses Manifest kann natürlich eingebettet werden in die ausführbare Datei oder auch separat mitgeliefert werden. Wird sie eingebettet, dann wird jede externe Datei ignoriert. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil die eingebettete kann natürlich mit signiert werden. Und wenn Sie Visual Studio verwenden, dann wird sowas zum Beispiel für Sie ab 2008 aufwärts automatisch generiert. Wenn Sie das Ganze mal testen möchten, unter Visual Studio 2008 zum Beispiel, dann müssten Sie das Ganze explizit auch deaktivieren in den Projekteigenschaften. Also wenn Sie sowas wie Shims und so weiter mal an einer eigenen Anwendung testen möchten, dann müssen Sie bedenken, dass sowas von Visual Studio 2008 immer automatisch erstellt wird und dann würden Sie jetzt gar nicht testen können. Bitte.
Kann ich die Virtualisierungsfunktion auch über Manifest ausschalten? Das heißt, ich bin mir sicher, dass meine alte Anwendung nicht virtualisiert werden soll, die Pfade.
Also die Frage ist, ob man die Virtualisierung abschalten kann, wenn man Manifest mitliefert. Die Antwort ist eigentlich kurz, ja, sobald das Manifest vorliegt, wird die Virtualisierung abgeschaltet. Allerdings auch alle anderen Workarounds. Das heißt, sowas wie Setup-Erkennung wird abgeschaltet oder auch Shims, die halt definiert wurden. Es wird einfach komplett alles abgeschaltet, sobald so ein Manifest vorliegt. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Es sei denn, Sie haben noch Fragen zur Benutzerkontensteuerung. Gut, ist eh bekannt seit Windows Vista, also damit schon seit sehr vielen, vielen Jahren. Und das ist jetzt der Internet Explorer geschützte Modus. Wer hat denn schon mal davon gehört? Okay, wer hat schon mal den Internet Explorer 7 verwendet oder 8 verwendet? Okay, dann möchte ich Ihnen doch mal zeigen, wo man diesen geschützten Modus doch sehen könnte. Erstmal ändern wir den Zoom hier wieder auf ein vernünftiges Maß. Und ich mache das Fenster mal ein wenig kleiner. Und wenn Sie hier unten in die Statusleiste sehen, dann sehen Sie hier den Punkt Protected Mode. Im deutschen geschützter Modus. Da müssten Sie es irgendwie schon mal gesehen haben, wenn Sie drauf geachtet hätten. Das ist eigentlich alles, was auch dem Endkunden angezeigt wird. Es gibt natürlich irgendwo eine Option, noch das Ganze zum Ein- und Ausschalten, aber dem Endkunden zeigen wir das Ganze nicht so technisch, wie wir es hier auch gleich betrachten. Und dazu muss man sich auch nochmal überlegen, wozu wir den geschützten Modus ja erstmal eingeführt haben. Dazu schauen wir uns an, wir haben in der Vergangenheit überprüft, ob jemand eine Aktion im System durchführen darf. Dazu haben wir auf der linken Seite unseren Nutzer und der Nutzer hat Tokens. Ja? Der Token beinhaltet, wie wir gerade vorhin gesehen haben, wer bin ich, welchen Gruppen gehöre ich an und welche Privilegien besitze ich. Rechts haben wir Ressourcen, zum Beispiel eine Datei, die angibt, ja, wer sie besitzt und welche Zugriffsberechtigungslisten oder welche Zugriffsberechtigungen in der Liste aufgeschrieben sind. Machen wir ein Beispiel draus. Links haben wir jetzt den Nutzer Tobi, und der ist nur Mitglied der Gruppe Users. Rechts haben wir jetzt eine Datei, wo Users nur lesen dürfen und Admins dürfen natürlich alles. Admins sind schließlich Götter. Würde jetzt eine Anwendung eine Lese- und Schreibanfrage stellen an diese Datei, dann würden wir hier natürlich eine Zugriffsverweigerung bekommen, weil wir dürfen nicht schreiben und wir haben hier eine kombinierte Anfrage gestellt. Stellen wir hier jetzt nur eine Leseanfrage, dann wird das Ganze natürlich genehmigt, weil es steht ja in der Zugriffsberechtigungsliste, dass Users lesen dürfen. Warum ist das ein Problem? Erweitern wir einfach mal das Beispiel. Oben links sehen wir eine Anwendung, eine Anwendungsklasse, die stellvertretend für alle Anwendungen steht, die Skripte ausführen kann oder Plugins, Add-ins, halt fremden Code. Unten links sehen wir eine Anwendung, MS Money, stellvertretend für Anwendungen, die vertrauliche Daten behandeln. Auch wenn es die Anwendung jetzt nicht mehr gibt, aber sie hat mal vertrauliche Daten behandelt. Und rechts sehen wir dann unser User-Verzeichnis, das praktisch uns gehört. Beide Anwendungen stellen nun eine Lese- und Schreibanfrage an unsere Daten. Und weil es natürlich unsere Daten sind, bekommen wir natürlich auch eine Genehmigung. Weil es ist unser User-Verzeichnis, also warum sollen wir auch eine Zugriffsverweigerung bekommen? Problem dabei ist allerdings, so eine Anwendung, die vielleicht dann auch missbraucht werden könnte hier auch unsere Daten, die uns wichtig sind, überschreiben. Und damit würde auch die Integrität unserer Daten verletzt werden. Natürlich haben wir dafür eine Lösung. Wir haben ein Problem dargestellt, haben wir auch eine Lösung, ganz klar. Und das Ganze nennt sich Mandatory Integrity Control, kurz MIC. Und gehen wir mal das ganze Theoretische kurz rüber. Und zwar gehen wir gleich ins Praktische dann hier rein. Es gibt bei MIC, also Mandatory Integrity Control, gibt es Integritätsstufen. Also so eine Art Vertraulichkeit. Wie sehr vertraue ich einem Prozess? Und hier gibt es die vier Stufen. Die normale Stufe ist die Stufe Mittel. Das heißt, wenn ich eine Anwendung normal starte, dann wird sie in der Stufe Mittel gestartet. So ein geschützter Modus, wie wir ihn zum Beispiel gerade im Internet Explorer gesehen haben, wo der geschützte Modus auch aktiviert ist, dort würden wir diesem Prozess explizit sagen, dass die Integritätsstufe auf niedrig gesetzt wird. Anwendungen, die wir als Admin starten, genießen zum Beispiel die Stufe Hoch und Systemdienste bekommen die Stufe System. Ja, klingt logisch. Zusätzlich zu den Integritätsstufen gibt es auch noch Richtlinien, Policies. Davon gibt es drei an der Zahl. Zum einen No Write-Up. Das bedeutet, dass ein Prozess mit einer niedrigeren Stufe nicht auf eine Datei schreiben darf, die eine höhere Stufe besitzt. No Read-Up bedeutet das Gleiche, dass ich das nicht lesen darf. Das heißt, ein Prozess mit einer niedrigen Stufe darf nicht auch noch von einer Datei lesen, die eine höhere Stufe genießt. Und No Execute-Up bedeutet analog, dass ein Prozess mit einer niedrigen Stufe nicht eine ausführbare Datei starten darf, die eine höhere Stufe zugewiesen bekommen hat. Wenn standardmäßig nichts definiert wurde, dann haben wir die Stufe Mittel plus die Richtlinie No Write-Up. Und Prozesse besitzen die Policies No Write-Up und No Read-Up. Schauen wir uns das Ganze dann am Schema mal an, weil das so ein bisschen theoretisch ist, immer ein bisschen schwierig. In der Mitte haben wir unsere Prozesse, links fremde Prozesse und rechts haben wir Objekte, also Dateien zum Beispiel. Und wenn zum Beispiel unser Prozess, dem eine mittlere Integritätsstufe zugewiesen wurde, mit anderen Prozessen kommunizieren möchte, senden und empfangen, dann geht das nur mit Prozessen, die die gleiche Stufe besitzen oder eine niedrigere. So, und das Gleiche natürlich bei Prozessen. Dort dürfen wir schreiben auf diese Objekte, die die gleiche oder eine niedrigere Stufe besitzen. Der Unterschied ist allerdings hier, weil wir die Standard-Policy ist nur No Write-Up, dürfen wir auch von Objekten höherer Stufe lesen. Bei einem Prozess mit einer niedrigen Stufe sieht das natürlich analog aus. Wir dürfen nur mit Prozessen, die auf der gleichen Stufe existieren, kommunizieren. Und wir dürfen nur auf Ressourcen schreiben, die auch ebenfalls die Stufe Low besitzen oder niedrig in diesem Fall. Lesen dürfen wir wieder von allen. Das Ganze hilft uns natürlich auch dann irgendwo weiter und das schauen wir uns auch hier irgendwo an. Wir haben jetzt wieder unsere beiden Anwendungsklassen, aber hier haben wir jetzt explizit jetzt zum Beispiel so einem Internet Explorer gesagt, du besitzt nur die Stufe Low. Und das ist genau, was wir mit dem geschützten Modus machen. Dort besitzt dieser Prozess nur die Integritätsstufe niedrig. Unten haben wir MS Money, ist die Standardstufe Mittel. Und rechts haben wir jetzt unser User-Verzeichnis wieder. Die Standardeinstellung ist Mittel plus die Policy No Write-Up, NW. Wie wir wiederholen, unser Beispiel von eben. Beide Anwendungen stellen hier eine Lese- und Schreibanfrage auf eine Datei. Haben jetzt hier allerdings den Riesenunterschied, dass zum Beispiel die obere Anwendung jetzt mit der niedrigen Integritätsstufe eine Zugriffsverweigerung bekommt und unsere untere Anwendung jetzt ganz normal die Genehmigung. Und damit haben wir auch das Problem vorhin gelöst. So eine Anwendung, die sozusagen die Stufe niedrig besitzt, darf nicht mehr auf unsere Daten im User-Verzeichnis in diesem Fall schreiben. Also die Integrität ist gewahrt. Man muss ja auch immer bedenken, es ist wirklich nur ein Überschreiben oder Schreiben an sich. Lesen der Daten, haben wir ja gesehen, ist in der Standardeinstellung immer noch möglich. Dazu schauen wir uns auch mal eine Demo an. Und gehen nochmal in den Internet Explorer. Mit dem Internet Explorer 8 hat sich übrigens ja auch eine Kleinigkeit nochmal geändert. Und zwar wird für jeden Tab, den wir hier öffnen, wird ein eigener Prozess angelegt. Das kann man sich im Task Manager anschauen. Wenn wir hier zum Beispiel dann in AX vorgehen, sehen wir hier drei Prozesse. Also einen Prozess, einen Internet Explorer Prozess für die, also praktisch den Rahmen der Anwendung, den Host, und dann nochmal separate Prozesse für jedes einzelne Tab. Und das bringt uns zwei Vorteile. Zum einen haben wir den Vorteil, dass wenn ein Prozess mal abstürzt, dann stürzen nicht alle Prozesse ab. Und wenn mal ein Tab auch mal irgendwie praktisch durch einen Bug praktisch missbraucht werden könnte, dann haben wir hier Prozessgrenzen und es ist schwieriger, dann über Prozessgrenzen hinweg mit den anderen Tabs zu kommunizieren, als wenn wir praktisch alles in dem gleichen Prozess haben. Und ich habe es jetzt so definiert, dass jetzt zum Beispiel bei mir alle Microsoft-Com-Seiten Mitglied der vertrauenswürdigen Zone sind hier, Trusted Sites. Und da ist standardmäßig dann der Protected Mode oder geschützten Modus deaktiviert. Und zum Beispiel Bing ist bei mir immer noch in der Standardzone Internet und Internetzone bedeutet, der geschützte Modus ist aktiviert, wie wir es hier sehen. Und nun nutzen wir nochmal den Process Explorer, den ich schon wieder geschlossen habe, um anscheinend Ressourcen zu sparen, die ich nicht sparen muss. Und nehmen mal jetzt den Finder her. Finder ist dieses Zielsuchgerät hier oben. Und gehen mal in den Tab hier hinein. Und hier habe ich auch schon, wie Sie sehen, eine zusätzliche Spalte eingeblendet, Integrity. Und die zeigt uns die Integritätsstufe der Prozesse an. Und der Finder hat uns jetzt hier den Internet Explorer Prozess ausgewählt, der jetzt die Stufe Low besitzt. Ist richtig, wir haben gerade den Tab ausgewählt, wo der geschützte Modus aktiviert ist. Wenn ich jetzt den anderen Tab hier auswähle, wo der geschützte Modus deaktiviert ist und wieder unseren Finder verwende und hier auswähle, dann wird hier entsprechend der andere Prozess ausgewählt, wo dann hier die Stufe auf Medium gesetzt wird. Also hier sieht man es. So, schön gemalt. Und das ist genau der Unterschied, den wir hier dann auch haben. Jetzt mögen Sie sich vielleicht fragen, wie sind denn überhaupt jetzt noch die Tabs mit der Stufe niedrig in der Lage, temporäre Internetdateien zu speichern, weil mein User-Verzeichnis ist doch eigentlich in der Stufe Mittel unterwegs. Ja, dafür müssen natürlich ein paar Änderungen durchgeführt werden an den Verzeichnisstrukturen. Und dazu gehe ich mal in ein Tool rein, das ein Kollege von uns geschrieben hat, um das Ganze ein bisschen sichtbarer zu machen. Also wir können diese Integritätsstufen jetzt hiermit sichtbar machen. Und ich gehe mal ganz zielgerichtet auf das Verzeichnis, wo jetzt die temporären Internetdateien gespeichert werden, wenn ein Prozess nur die Stufe Low besitzt. Also wir gehen in den Verzeichnis Users, mein eigenes Profil und AppData und Local Low, ich scroll's nochmal nach oben, ist jetzt das Verzeichnis, was dafür genommen wird, damit Prozesse, die nur die Stufe niedrig besitzen, Daten schreiben dürfen. Wenn ich jetzt für diesen Pfad die Daten auslese, dann sehen wir hier, Integrity Level ist die Stufe Low definiert. Also hier können zum Beispiel solche Prozesse dann trotzdem noch Daten speichern. dem gegenübergestellt, wenn ich zum Beispiel hier dann meine eigenen Daten auswähle, hier My Documents, dann das Ganze hier dann auslese, so, Read, dann sehen wir hier, ist das die Stufe Medium, also die Standardeinstellung. Also das ist dann der Unterschied, den wir hier dann auch haben. Und wenn Sie auch in Ihrer Anwendung irgendwo wissen, Sie führen Skripte aus oder Sie haben Add-ins von anderen Herstellern und Sie möchten auch Ihren Kunden eine zusätzliche Schutzebene anbieten, dann können Sie dieses Mandatory Integrity Control Konzept natürlich in Ihren eigenen Anwendungen genauso nutzen. Die Ressourcen, also wie man das Ganze dann auch dann ganz genau benutzt, steht natürlich auch in den Ressourcen, die Sie dann auch in den Slides dann, ja, die Slides bekommen Sie und dann können Sie das Ganze auch nochmal finden. Weil ich auch gerade so viele Fenster offen habe, möchte ich vielleicht auch nochmal einen kleinen bisschen abschweifen wieder an die neuen Windows 7 Features, die Sie vielleicht auch schon kennen, aber vielleicht manche auch noch nicht. Und eine coole Funktion, gerade wenn man wieder so viele Fenster offen hat, wie ich gerade ich jetzt, ist Arrow Shake. Wenn Sie es vielleicht mal ausprobieren möchten, so mit dem Fenster wackeln, dann gehen praktisch alle Fenster im Hintergrund weg. Und wenn Sie dann auch wieder nochmal, es ist schwer auf dem Touchpad sowas zu machen, das nochmal wieder alles hinbekommen wollen, dann können Sie das ganze Aero-Shake nochmal rückgängig machen. Super praktisch übrigens auch Aero-Snap, das auch mit Windows 7 eingeführt wurde. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Fenster an die linke Seite schieben, dann sehen Sie hier visuell schon, da würde irgendwas passieren und dann wird hier das Fenster sozusagen an den Rand angedockt. Es ist super praktisch, wenn Sie hier dann noch weitere Dokumente haben und dann hier das dann entsprechend auch an diese Seite anknüpfen wollen. Das Ganze geht zum Beispiel auch dann nach oben mit Maximieren. Das macht besonders viel Spaß, wenn Sie mehrere Monitore haben. Und gerade bei Entwicklern ist es häufig der Fall, wir brauchen viele Monitore. Und dann ist es natürlich super einfach, ein Fenster einfach mal an den Monitor zu ziehen und sich doch diesen einen zusätzlichen Mausklick noch zu sparen Richtung Optimierung. Weitere Optimierung natürlich, als Entwickler möchte ich natürlich auch nicht immer zur Maus greifen, weil es kostet mich wirklich wertvolle Arbeitszeit. Und das Ganze können Sie dann auch über die Tastatur machen. Sowas können Sie dann mit Windows-Taste linker Pfeil, Windows-Taste rechter Pfeil, Windows-Taste oberer Pfeil, Windows-Taste nach unten, das Ganze wieder verstecken. Also das können Sie dann auch so dann nutzen. Ich finde es super praktisch, gerade wenn man unterwegs ist und keine Maus hat und Touchpad ist wieder ein bisschen zu zögerlich. Damit machen wir das ganze Thema auch nochmal einen Schritt. Bringen wir das ganze Thema auch nochmal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt sozusagen zwischen Prozessen und Dateien können wir jetzt die Vertraulichkeitsstufen vergleichen. Warum wir dort aufhören, wenn wir es auch noch ein bisschen weiter treiben können? Das Ganze machen wir dann auch bei der Fensterkommunikation. Bei Windows ist es ja so, dass praktisch jedes Control, jedes Fenster kann Nachrichten empfangen. Sind ja zum Beispiel Nachrichten wie zeichne dich neu, weil der Inhalt ungültig geworden ist. Oder auch wir setzen einen Inhalt, wir fragen den Inhalt ab. Oder wir wollen vielleicht auch einen Tastendruck simulieren oder einen Mausklick simulieren. Das alles sind eigentlich nur Nachrichten, die wir an bestimmte Controls hier senden. Und das führt natürlich auch, kann zu Problemen führen, weil jeder Prozess darf ja an ein anderes Fenster solche Nachrichten schicken. Und hier in diesem Beispiel sehen wir jetzt einmal ein Programm 1, das möchte den Taschenrechner Programm 2 steuern. Also fragt es erstmal den Window Manager, gib mir mal die Adresse zurück von dem Taschenrechner. Das macht er natürlich, ist eine API, befolgt alle Befehle, die er bekommt. Und daraufhin wird Programm 1 sagen, okay, schick an diese Adresse ein BMClick-Event oder die Nachricht BMClick. Und der Taschenrechner wird dann hier entsprechend einen Tasten- oder einen Mausklick empfangen. Und weiß gar nicht, ob es jetzt vom Nutzer kommt oder von anderen Anwendungen. Kann natürlich, in so einem Fall ist es nicht kritisch, aber wenn man sich hier vorstellt, ist es vielleicht die Homebanking-Software, dann ist es vielleicht schon ein bisschen, wo man sich Sorgen machen könnte. Und wie wir es eben auch gesehen haben, wir stellen ein Problem vor, natürlich kommt hier auch wieder eine Lösung. User Interface Privilege Isolation. Das sind typische Microsoft-Namen. Also merken Sie sich vielleicht einfach UIPI, wenn das einfacher ist. Ich finde es einfacher, muss man sich nur noch ein Wort merken. Ja, und hier haben wir das ganze Integritätsmodell praktisch weitergetrieben. Wir überprüfen jetzt auch beim Empfang von Nachrichten an ein Fenster, ob die Vertraulichkeitsstufe stimmt. Also das gleiche Schema wie eben. Eine Anwendung mit einer niedrigen Stufe darf nicht eine Nachricht an ein Fenster schicken, das eine höhere Stufe besitzt. Ja, das ist das ganze Konzept dahinter. Und hiermit können wir natürlich auch Anwendungen gegenseitig schützen. Zum Beispiel, wir haben eine Anwendung gestartet, irgendwie ja ganz normal, das hat dann die Stufe Mittel. Und unser Tab hat es irgendwie geschafft, durch irgendeinen Bug ja eine Nachricht hinauszuschicken. Dann würde der zum Beispiel im geschützten Modus das nicht tun dürfen, weil hier natürlich unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen verwendet werden. Natürlich bieten wir natürlich auch prompt einen Weg an, das Ganze wieder zu umgehen. Das nennt sich dann UI Access. Warum machen wir das? Naja, es gibt trotzdem noch Anwendungen, die dieses ganze Konzept umgehen können müssen, gerade im Thema Barrierefreiheit. Das sind diese typischen Spracherkennungsprogramme oder Screenreader, die diesen Inhalt auslesen können müssen oder auch den Inhalt setzen können müssen oder so Mausklicks oder sowas simulieren müssen. Um das Ganze nicht ganz so einfach zu machen für jemanden, der das Ganze böswillig ausnutzen möchte, haben wir hier drei Hürden. Die eine ist, man muss erstmal in einer XML-Datei UI Access of True setzen. Das ist ein sehr schwieriger Vorgang. Nee, ernst gemeint, es ist wirklich einfach, hier natürlich diese Option zu setzen. Aber wenn Sie das Windows 7 Logo anstreben, dann müssen Sie das Ganze auch begründen, warum Sie diese Option verwenden. Und dann müssen Sie schon glaubhaft machen, Sie haben jetzt ein Programm, das ist im Thema Barrierefreiheit unterwegs und nicht vielleicht ja den Taschenrechner gerade eben, der dann diese Option nutzen möchte. Barrierefreiheit ist ein Thema, das bedeutet, dass man zum Beispiel nicht die Maus selber benutzen kann oder dass ich zum Beispiel die Tastatur nicht benutzen kann, weil ich vielleicht nicht die Hand nicht benutzen kann. Es sind einfach nur Anwendungen, dass ich vielleicht ein anderes Tool nutzen muss, zum Beispiel Sprache. Und das Tool, das meine Sprache erkennt, ist da. Okay. Ja.
Das ist Übersetzung von Englisch in Windows Accessibility.
Ja, das ist, ja, okay. Ich wollte jetzt nur ein bisschen ausschweifen, nicht, dass man direkt das nur auf eine Property irgendwo im Framework oder sowas begrenzt. Ist einfach ein großes Thema Barrierefreiheit. Ja. Die zweite Hürde ist dann hier, es muss an einem sicheren Ort installiert sein. Und dafür sind momentan zwei definiert. Einmal Program Files und einmal Windows System 32. Das ist momentan als sicher definiert. Und hier ist natürlich die Hürde, hier muss man als Admin unterwegs sein. Das heißt, man muss mindestens auf einmal auf Ja geklickt haben, dass ich dem Ganzen zustimme. Also im Heimbereich natürlich wieder, ja, ich denke mal, jeder Nutzer wird so schnell auf Ja klicken, dass man kaum den Dialog sehen kann. Aber im Firmenumfeld ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil dann muss vielleicht der Admin der Firma oder des Firmennetzwerkes entschieden haben. Wenn das alles schon nicht reicht, dann gibt es noch die dritte Hürde und das Ganze muss dann digital signiert worden sein. Und wie Sie vielleicht wissen, Authenticode-Zertifikat bedeutet, Sie müssten einen Handelsregistereintrag nachweisen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass jemand, der sowas böswillig hergestellt hat, dann doch vielleicht die Angst hat, ja, er könnte ja zurückverfolgt werden, wenn er so eine Anwendung geschrieben hat, die das Ganze ja nicht im Sinne des Nutzers ausgenutzt hat. Das Ganze kann man auch etwas feingranularer auch steuern mit Change Window Message Filter. Man muss sich praktisch UIPI wie eine Firewall vorstellen, wo die ganzen Nachrichten abgeblockt werden und mit Change Window Message Filter kann man so einen einzelnen Port dann in dieser Firewall öffnen. Das Ganze schauen wir uns auch nochmal an. Und jetzt kommt nochmal diese Ping-Pong-Demo, die ich vorhin schon mal offen hatte. Erstmal schließen wir hier die alte. Nee, da ist es. So, und zwar schauen wir uns erstmal die Version an, die nicht funktioniert. Und ich möchte Ihnen gar nicht den ganzen Code zeigen, weil er ist im Prinzip ziemlich einfach. Was wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir hier uns eine neue Nachricht ja registrieren. Ja, haben Sie mal schlicht Ball genannt. Passt ja zu Ping-Pong. Und im zweiten Schritt haben wir dann eine Anweisung, die immer, wenn Sie praktisch ein Ping oder ein Pong empfangen hat, dann wieder ans andere Fenster ein Pong oder Ping dann entsprechend zurückschickt. Dazu schicken wir dann hier an ein anderes Fenster unsere Nachricht mit Post-Message. Das ist so der generelle Aufbau. Wenn wir das uns einmal jetzt hier anschauen, ich führe das aus. Wir sehen hier im Hintergrund so ganz leicht den Schatten. Okay, ich kann das jetzt gerade nicht vergrößern. Das ist sozusagen der erste Prozess, den haben wir als Standardnutzer gestartet. Das ist unser Ping-Prozess. Und der zweite Prozess, den wir jetzt hier bestätigen müssen, das ist unser Pong-Prozess. Und da hören wir auch gleich einen Unterschied. Der eine ist ein Standardnutzer, der andere ist ein Admin. Wir haben vorhin gesehen, Standardnutzer, Integritätsstufe Mittel, Admin, Integritätsstufe Hoch. Und haben wir natürlich hier einen Konflikt. Und wenn wir das Ganze jetzt hier dann starten, dann sehen wir, einmal haben wir einen Ping gehabt, sie hat dann versucht, einen Pong zu schicken und ja, geht natürlich nicht, weil das Ganze wird natürlich blockiert. Schauen wir uns das Ganze mal gefixt an, also repariert. Da haben wir einen großen Aufwand betrieben, weil wir haben eine weitere Codezeile. Und zwar vor diesem Post-Message haben wir es einfach mal hinzugefügt, dass wir die von uns registrierte Ball-Nachricht über Change Window Message Filter, ja, unserer Firewall, sage ich es mal, einfach nur hinzufügen. Ja, hier sagen wir einfach mal Add und damit ja, erlauben wir praktisch dieser einen Nachricht den Zugang zu unserer Anwendung, zu unserem Prozess. Und wenn ich das, der Rest hat sich nicht verändert. Wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal starte, wieder im Hintergrund sehen wir unseren Standardnutzerprozess, so ein ganz kleines bisschen, und hier den Admin-Prozess, dann sehen wir hier, dass dann hier die Kommunikation funktioniert. Die Kommunikation von dem High, also von dem Admin-Anwendung zu dem normalen Anwendung, klappt natürlich immer, weil da ist natürlich die Vertraulichkeitsstufe gegeben. Nur in die andere Richtung war es blockiert und wir sehen, das funktioniert jetzt.
Muss man für eine Zeile da auch die drei Bedingungen von ihm erfüllen, Signatur und so weiter? Oder?
Dafür nicht, das ist nur für UI-Access. Was hier allerdings wichtig ist, wenn Sie diese API hier nutzen, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie hier praktisch für die gesamte Message Loop in diesem Fenster oder diesem Prozess ja diese Nachricht freigegeben haben. Sie mögen diese Nachricht vielleicht genügend validieren, weil Sie ganz sauberen Code geschrieben haben, aber Sie wissen vielleicht nicht immer zum Beispiel, was Controls von Drittherstellern machen. Und weil es für die gesamte Message Loop freigegeben ist, ist immer eine gewisse Gefahr gegeben, dass trotzdem das ausgenutzt werden kann. Allerdings ist es eine schwere Entscheidung. Weil wenn Sie die Nachricht brauchen, dann müssen Sie sie freigeben. Sie müssen also aber trotzdem im Hinterkopf irgendwo immer im Klaren sein, okay, da sind vielleicht andere Controls, Sie gehen mit dieser Nachricht vielleicht nicht so sorgfältig um wie ich und irgendeine fremde Anwendung nutzt das vielleicht dann auch aus. Muss man einfach wissen, dass das natürlich für den gesamten Prozess dann freigegeben wird. Ja, woher erfährt man solche Punkte, wie ich sie jetzt die drei wichtigsten eben schon mal am Anfang angegeben habe? Häufig hören wir dann so Sachen wie, ja, ich habe das jetzt zufällig erfahren bei so einem Tech-Talk oder ich habe es in einem Blog gelesen. Im Prinzip ist das alles sehr vollständig aufgelistet in den Application Compatibility Cookbooks oder Kochbücher genannt. Und die haben wir mindestens seit XP zu Vista und Vista zu Windows 7 sehr vollständig. Davor gab es die auch schon unter anderem Namen. Jedenfalls, wenn Sie hier den Umstieg dann wagen, haben Sie hier eine vollständige Liste, auf was Sie achten müssen. Die Dokumente sind zugegebenermaßen sehr umfangreich. Allerdings haben Sie auch einen Index oder ein Inhaltsverzeichnis, wonach Sie dann schauen können, was nutzen Sie überhaupt in Ihrer Anwendung. Und müssen natürlich nicht jede Technologie genauer unter die Lupe nehmen. Und der Aufbau ist eigentlich immer sehr strukturiert. Das Konzept, was hat sich am Konzept geändert? Welche Workarounds gibt es? Wie implementiere ich es am besten nach Konzept? Und natürlich auch weiterführende Links in die Bibel, also MSDN-Referenz. Und können dann genau nachschauen, wie funktioniert das Ganze. Kann ich wirklich nur empfehlen für alle Entwickler, die mit Migration beschäftigt sind, von XP auf Vista oder Vista auf Windows 7, sich das unbedingt auch anzuschauen, damit man weiß, wie macht man es richtig und was hat sich alles geändert. Und damit kommen wir auch schon zu den Hintergrunddiensten in Windows. Sie alle kennen bestimmt das Phänomen bei bisherigen Betriebssystemen von Windows. Sie haben das System aufgesetzt, es läuft ziemlich schnell. Dann installieren Sie all Ihre Anwendungen und so mit der Zeit wird das System immer träger. Ist so. Und irgendwann haben Sie die Schnauze voll, dann machen Sie das System wieder platt und installieren wieder alles neu und alles fängt von vorne an. Ja, hat nicht selten damit zu tun, dass natürlich jede Anwendung oder auch viele Hardware mit Treibern und dann den Diensten, die Dienste aufs System bringen. Und Dienste wurden bisher auch immer während der Bootphase gestartet und das verzögert natürlich die Bootphase an sich, führt dazu, dass Sie eine höhere RAM-Auslastung haben, die CPU ist stärker beansprucht, Sie haben mehr I/O-Zugriffe auf die Festplatte, alles Punkte, die den Systemstart verlangsamen können oder auch danach die Systembenutzung auch die Performance reduzieren können, weil Sie gerade auch mehr, zum Beispiel eine höhere RAM-Benutzung haben. Und natürlich wollen wir, dass natürlich hier viele Anwendungen auf dem System sind, zum Beispiel auch, wenn ein PC neu gekauft wird. Der Nutzer, der Endkunde soll ja praktisch ganz einfach mit dem System arbeiten können, sollen schon viele Anwendungen vorfinden. Damit ist allerdings auch schon häufig verbunden, dass auch viele Dienste vorhanden sind. Das heißt, wir wollen viele Anwendungen, aber wir wollen nicht viele Dienste, die sozusagen während der Bootzeit immer praktisch das System langsam machen. Was ist so praktisch aus diesem Dilemma die Lösung? Ja, unten steht es schon, wir müssten die Dienste vielleicht auf Anfrage erst starten. Und bis Windows XP, also vor Windows Vista, gab es hier nichts aus out of the box. Das heißt, ein Softwarehersteller muss sich selber Gedanken machen, dass es vielleicht sinnvoll ist, einen Dienst nicht gleich während der Bootphase zu starten. Und wenn er das erkannt hat, dann ist noch der zweite Schritt, er muss es auch noch selber implementieren. Das bedeutet natürlich Aufwand und dementsprechend viele haben es dann auch nicht getan. Und mit Windows Vista hat sich dann das ein wenig gebessert, und zwar mit dem Parameter Delayed Autostart. Die Bootphase wird verkürzt. Und ungefähr 2 Minuten später nach dem Booten, plus minus ein paar Sekunden, werden die Dienste nachgestartet. Hat natürlich den schönen Vorteil, die Bootphase ist kürzer, aber ja, danach ist das System immer noch wirklich am Arbeiten und es hat nicht wirklich viel davon gehabt. Mit Windows 7 gab es dann so wirklich eine intelligente Lösung, und zwar die Trigger Start Services. Und hier sind wir in der Lage, Diensten zu sagen, dass sie nur in bestimmten Situationen starten sollen. Also eine Funktion schon im Betriebssystem integriert, wo wir als Softwarehersteller nur bei der Installation des Dienstes sagen müssen, okay, ist jetzt kein Autostart, sondern ein manueller Start mit der Zusatzoption Trigger Start. Und hier gehen wir zum Beispiel bestimmte Optionen an, wie zum Beispiel, ja, dass wir erst auf ein Netzwerk warten. Warum muss zum Beispiel ein Firewall-Dienst ja starten, wenn zum Beispiel der Rechner keine einzige IP-Adresse hat? Ja. Oder auch, ich habe es angesprochen, bei USB-Geräten. Treiber bringen häufig einige Dienste mit. Und wenn wir zum Beispiel ein USB-Gerät vielleicht nur einmal pro Woche anschließen, warum ist es dann notwendig, bei jedem Systemstart diese Dienste mitzustarten? Und hier gibt es dann eine kleine Auswahl an Situationen, die wir hier konfigurieren können. Zum Beispiel das Betreten oder Verlassen einer Domäne. Die Domänendienste auf dem System, die beanspruchen schon ein paar Ressourcen. Und wenn der Rechner gerade nicht an die Domäne angeschlossen ist, warum müssen wir all die Domänendienste mitstarten? Oder wir reagieren auf Gruppenrichtlinienänderungen. Ganz flexibel sind wir dann auch mit dem letzten Punkt. Wir können auf Windows-Events reagieren. Das heißt, wenn im Event-Log eine bestimmte Anwendung ein bestimmtes Event hineinschreibt, können wir darauf reagieren. Beispielsweise der IIS schreibt auch immer dort das Event rein, ich bin hochgefahren. Darauf könnte zum Beispiel dann ein Dienst, der die Protokolle auswertet, dann erst starten und nicht vorher. Und hier würden wir einfach dann gerne sehen, dass viele Softwarehersteller auch diese Funktionalitäten in Windows 7 nutzen, schauen, welche Dienste braucht man immer, welche braucht man vielleicht erst später und dann auch hier dann entsprechend dann die Installation so abändert, dass sie erst ab bestimmten Situationen, die eintreten müssen, gestartet werden. Und damit würden wir auch schon zum Punkt High DPI kommen, es sei denn, Sie haben noch Fragen zu dem Punkt Hintergrunddienste, bitte. Das kann nur der Softwarehersteller. Über die Shell haben Sie nicht die Möglichkeit, das zu machen. Da wird es einfach nicht angeboten. Und damit kommen wir zum Thema High DPI. Wem ist High DPI? High DPI ein Begriff? Okay, nicht ganz so viele. Wem ist DPI ein Begriff? Schon mal mehr. Wem ist High ein Begriff? Also High DPI, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist wirklich der Trend. Wir haben Monitore, immer höhere Auflösung, ist natürlich auch wünschenswert. Allerdings, wenn man sich so eine Studie hier anschaut, dann wundert man sich doch schon. Wenn man gerade den Punkt 1600 mal 1200 herausgreift, dann hat gerade mal ein Drittel der Nutzer den Monitor auf der nativen Auflösung laufen. Das ist natürlich unschön. Die restlichen zwei Drittel haben also die Skalierung, also die Auflösung runtergestellt. Was bedeutet, die Hardware muss die Skalierung des Bildes übernehmen. Und wenn wir als Softwarehersteller im Bereich HD unterwegs sind oder Multimedia, Spiele, einfach alles, wo wir auf die Grafik wirklich Ressourcen investiert haben, damit das Ganze am Ende gut aussieht, dann möchten wir eigentlich nicht am Ende irgendeiner Hardware die Skalierung von unseren Grafiken oder Texten überlassen. Sondern wir möchten eigentlich, dass die Software das macht, dass das Betriebssystem das macht, weil dort wissen wir ganz genau, wie sieht es am Ende aus. Allerdings ist das nicht so der Fall. Gemittelt rund die Hälfte wusste es nicht besser, hat dann halt die Auflösung geändert. Die es besser wussten, haben dann die DPI-Einstellungen geändert. Also ab Windows 2000 haben wir ja schon die Möglichkeit, DPI-Einstellungen im System vorzunehmen, um jetzt nicht die Auflösung zu ändern, sondern nur die Skalierung der ganzen Elemente im System oder die ganzen Texte, Grafiken und so weiter zu ändern. Und weil es nicht so viele Benutzer wussten, helfen wir ihnen hier. Das heißt, Nutzer, die ein System neu aufsetzen, ein Windows-System neu installieren, wird das Setup automatisch nachprüfen, ist ein Monitor mit einer hohen Auflösung angeschlossen und wird dann automatisch zum Beispiel die DPI-Einstellung von 100%, was die Standardeinstellung ist, auf 125 oder auf 150% setzen. Was also bedeutet, 100% ist immer dieses klassische 96 DPI, 125% sind dann diese 120 DPI und 150% sind 144 DPI. Und hier gibt es dann auch eine Tabelle, können Sie natürlich in der MSDN nochmal nachlesen, wo so ein bisschen angegeben wird, nach welchem Schema wird vorgegangen, welche Auflösung bei welchen physikalischen Maßen entspricht welcher Einstellung. Und hier ist dann auch wichtig der Punkt, es wird automatisch gemacht. Das heißt, bisher mussten Nutzer diese Einstellung selbst finden und haben in der Regel dann auch mit komischen Effekten gelebt, wenn die Anwendung noch nicht darauf vorbereitet war. Jetzt allerdings werden viele Nutzer auf Effekte stoßen, wo sie dann sagen, okay, die Anwendung funktioniert wahrscheinlich nicht richtig, obwohl ich gar nichts geändert habe. Ich habe das System neu aufgesetzt und die Anwendung installiert und trotzdem zeigt sie so ein paar Merkwürdigkeiten. Und weil der Nutzer hier nichts geändert hat, wird er sich an wen wenden? Natürlich an den Softwarehersteller. Und was sind so die typischen Probleme? Oben links sehen wir hier zum Beispiel der Text wurde skaliert, Print this page wurde größer geschrieben, aber das Control, das diesen Text einbettet, wurde nicht skaliert. Also typische Text abgeschnitten Effekt. Auf der linken Seite sehen wir dann Text, der gezeichnet wird. Und gut, der Schriftgrad wurde auch skaliert, das ist schon mal gut. Aber das Offset wurde nicht mit berücksichtigt. Und da überzeichnet sich dann hier selbst der Text. Also wieder unschön. Unten sehen wir dann ein Beispiel für Bitmaps. Also wenn wir Bitmaps skalieren, was passiert? Ja, sie wirken unscharf, weil wo sollen auch die Bits herkommen, ist es halt keine Vektorgrafik, sondern nur ein dummes Bitmap. Rechts noch weitere Effekte mit Text, dass der Platz nicht ausreicht oder dass wir hier nur halbe Sachen machen. Unten rechts, dass wir einmal die Schrift skalieren und einmal wieder nicht. Also haben unterschiedliche Schriftgrößen. Das sind alles so komische Effekte, dann, die beim Nutzer auftreten können. Und darauf muss man sich jetzt eigentlich vorbereiten und die ganze Sache gut testen. Was würden wir hier empfehlen? Zum einen, der erste Test bedeutet eine niedrige Auflösung und eine etwas höhere DPI-Einstellung. Wozu? Wenn Sie die DPI-Einstellung hochstellen, verringert sich natürlich auch die Nutzfläche Ihrer Anwendung, weil der Desktop, den Sie haben, wird natürlich in der Nutzfläche kleiner. Und hier müssen Sie schauen, dass nicht bestimmte Controls zum Beispiel außerhalb des Bildschirmbereichs wandern und der Nutzer dadurch keine Möglichkeit hat, mehr diese zu erreichen. Mögliche Lösungen sehen dann hier natürlich so aus, dass Sie vielleicht das Fenster scrollfähig machen. Sehen Sie beispielsweise bei Windows in der Systemsteuerung, da sind alle Fenster scrollfähig geworden. Oder Sie müssen vielleicht auf das Layout achten und dann, wenn Sie eine DPI-Einstellung vorfinden, die höher ist, vielleicht Controls von unten vielleicht auf die rechte Seite stellen oder irgendwie so andere Wege finden, um die Fläche, die Sie noch zur Verfügung haben, anders zu nutzen. Die beiden letzten Testfälle sind dann wirklich die Testfälle, wo Sie diese eben angesprochenen High-DPI-Probleme finden können. Also hohe Auflösung und auch hohe DPI-Einstellung. Und hier ist dann der Unterschied einmal mit DPI-Virtualization und einmal ohne. Was ist dieses DPI-Virtualization? Das ist praktisch wieder ein Workaround von Windows, das wir hier anbieten für Anwendungen, die noch nicht auf High-DPI vorbereitet sind. Hier wird also das Betriebssystem die Skalierung automatisch übernehmen, so gut es kann. Und das ist der Punkt, wo man natürlich dann aufpassen muss. Man muss schauen, wie skaliert das System automatisch meine Anwendung. Und Ziel sollte es natürlich hier sein, irgendwann die Anwendung komplett selbst zu skalieren. Also natürlich diese DPI-Einstellung abzufragen und immer bei dem Layout mitzuführen als Faktor zum Beispiel. Also im Prinzip ist ja die DPI-Einstellung, wenn Sie 100% haben, kann es ein Faktor 1 sein. Und zum Beispiel 150% kann ein Faktor 1,5 sein. Und wenn Sie das Layout aufbauen, brauchen Sie es nur als Faktor mitführen. In den Ressourcen übrigens, am Ende zeigen wir es nochmal, ist ein gutes White Paper, das Ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie Sie jetzt Ihre Anwendung High-DPI-Aware bekommen. Also kann ich wirklich empfehlen. Und wenn Sie Ihre Anwendung dann sozusagen dafür bereit gemacht haben, dann können Sie auch im Manifest wieder diese Option setzen, DPI-Aware gleich True sozusagen, und dann wird die DPI-Virtualization vom System abgeschaltet. Entweder Sie sind dann wirklich ready, dann sieht alles top aus, oder Sie haben es nicht gemacht, dann haben Sie natürlich den blöden Effekt, dass Ihre Anwendung kleiner aussieht als alle anderen. Ja? Und das kann man dann hier nutzen, wenn man dann soweit ist. Dann möchte ich Ihnen auch gleich die letzte Demo dazu dann zeigen. Und ich werde einfach mal jetzt meine DPI-Einstellungen hier verändern. Dazu fahre ich erstmal meine Maschine hier runter, meine virtuelle Maschine, und ändere mal unter Screen Resolution, also Auflösung, habe ich hier den Punkt Make Text in Other Items Larger or Smaller. Und dann komme ich in die DPI-Einstellungen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel direkt auf 150% zu gehen, weil wir wollen ja was sehen und machen es natürlich gleich das Maximum. Das Ganze weisen wir dann zu. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns abzumelden. Das ist übrigens ein Unterschied zu Vista. Unter Vista war das Ganze noch eine systemweite Einstellung und Sie mussten das System neu starten. Unter Windows 7 ist das nur noch eine User-Einstellung und Sie müssen sich nur noch abmelden und wieder anmelden, um die Einstellung praktisch anzuwenden. So, meine virtuelle Maschine ist gleich runtergefahren. Und dann kann ich auch schon mich abmelden. Weg ist sie. Melden wir uns ab. Der Process Explorer verhindert mal wieder das Abmelden. Wir wollen nicht warten. Einfach mal Force. Das, was wir übrigens gesehen haben, ist übrigens auch typisch für Windows 7. Der Nutzer soll mehr in der Kontrolle sein, was auf dem System geschieht. Und hat auch hier die Möglichkeit, wesentlich schneller zu sagen, ob er jetzt so geduldig ist zu warten oder nicht. Und die Liste, die wir gerade gesehen haben, da ist es möglich, auch zusätzliche Begründungen anzugeben, warum ist jetzt diese Anwendung praktisch das Herunterfahren, den Neustart oder eben die Abmeldung blockiert. Beim Process Explorer haben wir eben zum Beispiel gesehen, da stand keinerlei Begründung und so ein Nutzer wie ich sagt dann einfach mal, ja, dann kill ich halt den Prozess. Hier kann man mit Windows 7 dann auch mit der Restart Manager API, die wir auch dann, Oliver wird Ihnen nachher noch in das Windows API Codepack zeigen und oder sagen, wo es hergibt. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, sowas anzusteuern. Da können Sie zum Beispiel auch so eine Mitteilung an den Nutzer geben. Ja, ich speichere noch eine Datei. Wenn du jetzt mich beendest, dann ist die Datei weg. Einfach so eine Art Warnung an den Nutzer. Das war ich ganz sinnvoll. Dann hat er die Kontrolle und kann sich selber noch entscheiden. So, wie Sie jetzt sehen, ist alles so ein bisschen größer und man sieht auch zum Beispiel hier schon im Windows Explorer, ja, die Nutzfläche ist wirklich kleiner geworden. Vorhin habe ich noch ohne Probleme alle Spalten sehen können. Jetzt muss ich hier schon scrollen. Also es ist alles schon ein bisschen schwieriger, ja, jetzt schwieriger erkennen kann ich nicht sagen, weil es ist ja alles größer, aber wir sind ja große Monitore gewohnt und wollen viel Raum haben. Und ich zeige Ihnen mal eine Anwendung, die wirklich schon DPI-aware ist und damit auch gut umgehen kann. Und das ist hier zum Beispiel der Internet Explorer. Wir sehen jetzt hier unten den Zoom-Level, der ist hier schon auf 150% gesetzt. Das ist nicht zufällig, dass wir hier natürlich ein DPI-Level von 150% haben und auch den Zoom-Level von 150%. Der Internet Explorer geht mit der DPI-Einstellung ziemlich intelligent um. Und zwar wird der Rahmen der Anwendung praktisch richtig skaliert, so wie der Nutzer es möchte, mit 150%. Er hat allerdings auch die Möglichkeit, den Content, also den Inhalt, trotzdem noch im Original anzuzeigen. Also wenn ich jetzt hier auf 100% gehe, dann habe ich wieder den Inhalt, den ich praktisch anzeige, im Original, so wie der Webentwickler es sich auch vorgestellt hat. Und ein Webentwickler entwickelt nun mal gegen 96 DPI normalerweise. Und so kann man das zum Beispiel auch bei Grafikanwendungen machen, bei CAD-Programmen oder ähnlichen Anwendungen, dass man hier, wenn man die Anwendung wirklich manuell, die Skalierung manuell übernimmt, dass man hier sozusagen den Rahmen der Anwendung normal für den Nutzer skaliert und den Inhalt separat übernehmen kann. Also das ist hier so der gewünschte Weg, wie man natürlich hier dann auch damit umgehen kann. Also und das System, also das Betriebssystem, wenn Sie hier die DPI Virtualization verwenden, kann natürlich nicht unterscheiden, was ist jetzt praktisch nur der Rahmen und was ist Inhalt der Anwendung. Hier wird immer alles gleich skaliert und Sie haben nicht diese Differenziertheit. Gut, dann nochmal diese Folie rein für Fragen. Ansonsten, hier waren wir. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu HiDPI, dann nur zu. Bitte. Bei null Punkten?
Bei null Starten eines Rechners.
Neun Punkten? Aber ich habe ja akustisch jetzt nicht verstanden.
Sie müssen den Rechner neu starten, um eine Anwendung zu testen bei IDPI, also bei 120 DPI, wieder zu korrigieren, designmäßig.
Okay.
Gut,
also jetzt haben Sie hier zum Beispiel gesehen, bei Windows 7 brauchen Sie nicht das gesamte System neu starten. Sie müssen sich nur abmelden und wieder anmelden. Das reicht dann völlig aus. Sie können allerdings auch in einer virtuellen Maschine die DPI-Einstellung hochfahren und dann dort die Anwendung testen. Das ginge auch. Ja? Also, wie Sie hier gesehen haben, Sie müssen nicht das gesamte System neu starten ab Windows 7, sondern nur sich abmelden und wieder anmelden. Okay, beim Server weiß ich jetzt nicht, wie dort die Einstellung vorhanden ist, aber könnten wir nochmal nachschauen. Also am Ende sehen wir auch nochmal unsere E-Mail-Adressen, also auch generell, wenn Ihnen heute noch Fragen einfallen, einfach an uns eine E-Mail schicken und wir können natürlich jedes Thema nochmal nachforschen, wie es das in der Tat ist. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten dann würde ich sagen, geht's in die Pause. Das war wirklich heute mal eine Punktlandung. Alles, das habe ich noch nie geschafft. Und wir machen eine Viertelstunde Pause, also das heißt 19.45 Uhr, dann machen wir weiter. Und dann wird Oliver Ihnen die neuen Features von Windows 7 zeigen.